Der Podcast und die Vereinte Volksbank. Wir fördern unsere Region und wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
Willkommen zu einer weiteren Folge Bierchen bitte, der beliebte Podcast aus Bottrop. Heute sitzen wir wieder hier und freuen uns, dass wir euch wieder ein wenig auf die Nerven gehen dürfen. Hallo Jörg.
Hallo Piet. Der beliebte Podcast. Boah, ja. Was ein Einstieg.
Ist super, ne? Boah. Und wie geht's dir? Du wirkst ein bisschen gestresst, dein Rücken.
Ich hab Rücken.
Ich hab Rücken.
Ich weiß nicht warum.
Geh doch zur Massage.
Wo?
Puh, weiß ich nicht. Thai-Ling-Massage in Kicheln.
Ah, weiß ich nicht. Ausgebildet? Na.
Kann sein, die laufen über dich drüber.
Ja, das machen die alle, ja, aber du siehst ja nicht, wer über dich drüber läuft. Dann, weißt du, da kommt dann so eine kleine Dame vielleicht, die sagt, ich massiere sie und dann geht die raus und dann weißt du ja nicht, was ist die Augen zu.
Was da passiert.
Dann stehst du da. Nee.
So, ich war nur unterwegs oder wir waren auch nur unterwegs.
Jetzt. Viel wieder irgendwie, ne?
Aber wir haben jetzt wirklich, der Januar hat ja eigentlich ruhig angefangen.
Der erste Januar.
Aber hat relativ schnell Fahrt aufgenommen. viele Aufnahmen hatten wir. Wir haben ganz viele Bonusbierchen. Podcast Hartfolge ist rausgekommen. Wir haben
Spenden. Sag da nicht so leicht. Die waren gut.
Die waren super.
Die waren richtig gut.
Ja, ich habe jetzt nicht leicht gesagt.
Ja, also so.
Nein, dann haben wir auch Spenden viel übergeben, die wir im letzten Jahr noch offen hatten. Ich habe übrigens hier gleich bei Wie viel Bottrop bist du? Machen wir ja heute, glaube ich, ne?
Ja, ganz lustig.
Da habe ich übrigens das Spendenziel für den Januar, jetzt 2026, verrate ich dir natürlich gleich. Aber wir hatten natürlich auch eine Massenkarambolage und einen Überfall.
Aber erstmal haben wir Sponsoren.
Die haben wir auch. Und lustige Begegnungen mit Kindern hatte ich auch.
Aber da bin ich gespannt.
Das ist wie die.
Und eine Irrfahrt.
Ja, da, ja.
Ja.
Das erzählen wir gleich. Die heutige Folge wird gesponsert vom Modehaus Sinn, der Schatzkiste Bottrop, dem Alpine Center Bottrop, dem Autohaus Mazda Hottmann und der Vereinten Volksbank. Bierchen bitte, der Podcast Folge 253 vom Nordring bis zu Haus Rogge. Oder nach Haus Rogge?
Zu Haus Rogge.
Zu Haus
nach
Rogge.
Zu Aldi. Was schon 6:30?
Auf jeden Fall Haus Rogge. Vom Sensenfeld bis zur Alten Post. Jörg.
Und der Piet.
Da sind wir. Schönstes Wetter am Wochenende gewesen. Kalt, sonnig. Endlich mal wieder richtig, richtig schön. Es war Zeit zum Spazierengehen. Es war Zeit zum sich erholen. Es war ein sehr schönes Wochenende.
Daher habe ich bestimmt Rücken.
Und wir haben uns eingestimmt.
Worauf?
Auf die 150 Jahre Schützen, die nächste Woche zu uns an die Mikros kommen. Wir hatten die Eröffnungsveranstaltung in der Aula im HHG und dort haben wir dann hier an dem
Kulturzentrum
Böckenhoffstraße haben wir die Ausstellung eröffnet.
Aus alter Wurzel neue Kraft. Jetzt sagst du nochmal, wer 150 Jahre alt wird?
Die Alte Allgemeine Schützengesellschaft.
Steht doch. Mann.
Ja, einer läuft da mal mit dem Säbel.
Eine tolle Veranstaltung. Kurzfristig geplant war sie im Kammerkonzertsaal. Da gibt es gerade technische Probleme irgendwie.
Krankenlage, irgendwas ist da.
Ja?
Nein, da ist einfach die Klimaanlage aus.
Irgendwie die Lüftung irgendwie. Ne? Entweder komplett kalt oder komplett warm. Dann sind wir umgesiedelt zum HAG. Aula, da war ich auch 30 Jahre nicht mehr drin.
Boah, da war ich früher immer mittwochs, musstest du da mal zum Gottesdienst. Und wenn du da nicht hingegangen bist, hast du mal alle Kotte eine schlechte Note gekriegt in Religion.
Ich bin ja so alt, ne? Während meiner Schulzeit auf dem Heine-Gymnasium wurde diese Aula gebaut. Und der Kunstlehrer hat jede Woche gesagt, wir müssen ein Bild malen, wie der Bau fortschreitet. Das werde ich nie vergessen, wie so ein Trauma. Da hat sich dann in der Woche nichts getan, aber du musstest ja irgendwann malen.
Hast du ein Daumenkino gehabt nachher, dass die dann fertig war?
Wahrscheinlich, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Oder ich bin von der Schule gegangen, bevor der Bau fertig war, weiß ich auch nicht mehr.
Also hast du nur ein Baugerüst gemalt eigentlich.
Ja, aber die Ausstellung ist toll im Kulturzentrum und ganz ausdrücklich auch nicht nur für Schützen. Also jeder, der Lust hat, sich mal einfach so die Geschichte der allgemeinen Schützengesellschaft anzugucken, kann da mal hingehen. Lohnt sich auf jeden Fall.
Einige werdet ihr da auch wiedererkennen.
Einige nicht.
Ja, aber viele sind ja auch schon sehr lange dabei. Ne? Ja. Einige Mitgründer damals.
Ja. Die werden besonders gefeiert, ja. Auftakt für ein Festjahr, ne? 150 Jahre.
Boah, wir haben dieses Jahr aber wirklich, wirklich viel. Ne? Also wir haben jetzt hier die Schützengesellschaft 150 Jahre, aber wir haben auch in Kicheln wieder irgendwie Brezelfest, Dattfest, Diesfest. Ja? Also ich weiß nicht, ob Brezel, aber da sind wieder tausend Sachen. Schützenfest oder was? Oder
Olympiade.
Alles. Also es geht wieder hier richtig ab. Aber wir haben natürlich auch erstmal die, ich hätte schon fast gerade den Müll rausgebracht, des alten Jahres. Nein, wir haben noch die Aufgaben des alten Jahres erledigt jetzt. Und zwar Spendenübergaben. Die erste Spendenübergabe haben wir gesagt im Kinderschutzbund auf der Prosperstraße in dem gelben Haus.
Ja.
Und jetzt waren wir noch mit Ambitioniert unterwegs an der Schule am Tetraeder.
Wie bist du denn da hingekommen? Das ist ja Wilhelmer Markt, ne? Ich darf das sagen, ich komme ja daher.
Ja, ich bin über Grafenwald gefahren und habe gedacht, pass auf, du musst ja jetzt schnell hin. Und ein normaler Mensch wäre jetzt einfach ganz normal durch Bottrop gefahren, Prosperstraße rein und wäre dann da rumgefahren. Ich aber habe gedacht, weißt du, was schneller geht? Du fährst einfach von Grafenwald über die Industriestraße schnell zu 224 und biegst dann Prosperstraße oben ein. Dann bist du ja auch sofort da. Fährst du da an einer Kläranlage vorbei, wie auch immer.
Wolltest einmal winken?
Ich wollte einmal bei dir winken und da haben wir gerade telefoniert, Jörg. Und dann bin ich da reingefahren bei der Tankstelle, bei Beitemir da. Und da kamst du mir entgegen, hast gesagt, hier ist gesperrt, hier brauchst du gar nicht herfahren.
Genau.
Dann habe ich gedreht, hast mich noch angehupt wie so ein Esel.
Ja, die ganze Zeit so. Wenn in sieben Zügen.
Ja, das war auf einer
vierspurigen Straße.
Nee.
Du hast ja kein LKW.
Das war schon sehr eng.
Ja.
Da habe ich dann gewendet und dann war die ganze Prosperstraße noch zu, ne? Ja. Unter anderem wegen dieser besagten Massenkarambolage auf der 42, da war wohl noch einiges gesperrt.
Die war komplett gesperrt, glaube ich. Ne?
Außerdem die LKWs wieder der Brücke. Und sagen wir es mal so, ich bin froh, dass niemand unter 18 bei mir im Auto saß, weil ich habe mich ein bisschen geärgert.
Kann ich unterschreiben.
Du musst zur Feuerwehr, weil du bist ja noch da angefangen. Du hast einfach gedreht und bist die Johannesstraße gefahren. Aber ich
Johannesstraße hoch, Horsterstraße, wunderbar.
Ja, und ich musste in diese Todeszone da reinfahren.
Durftest du denn wenigstens an der Schranke dann warten?
Ja, das war ja, habe ich ja gesagt, Jörg, wenn du jetzt mich gleich am Telefon hast und die Schranke ist unten, dann drehe ich komplett durch. Ich habe da alles und jeden verflucht.
Boah, ich habe noch angerufen bei der Deutschen Bank, ich sag, mach die Schranke runter, der Piet kommt. Aber hat nicht geklappt, war zu spät.
War ich sauer. Ja. Und dann habe ich auch noch an der falschen Schule geparkt.
Warst du an der Grundschule? Ja gut, das ist aber auch ein bisschen versteckt, wenn man das nicht weiß.
Ja, und auf jeden Fall haben wir da in der Schule am Tetraeder die Spende mit Ambitioniert abgegeben und haben uns die ganze Anlage da so ein bisschen angeguckt. Mhm. Die machen da wirklich, wirklich tolle Arbeit. Und
die haben noch ein Schwimmbad, ne?
Boah, kann sein, weiß ich gar nicht.
Ist da nicht hinten ein Schwimmbad dran?
Die haben auf jeden Fall einen Snuselraum.
Snuselraum.
Ja, das
war gut.
Also richtig, ja, die machen da echt viel, die machen auch die Kerzen immer und so. Und
welche Kerzen?
Ja, die ziehen da Kerzen und dann verkaufen die auf dem Weihnachtsmarkt immer.
Ich dachte, die machen die an, wenn die im Snuselraum sind.
Nein.
Die haben die doch verkauft beim Wunschzauber.
Genau.
Ja.
Und dann sind wir da durchgelaufen mit dem Schulleiter und so.
Mhm.
Und dann kam so ein kleiner Bengel da vorbei bei denen und fragte dann den Schulleiter, während wir daneben standen, wer sind denn die? Und dann hat der gesagt, ja, frag doch. Er guckt mich so an, wer seid denn ihr? Ich bin der Piet vom Podcast, mach den Podcast hier im Motto. Und du, ich bin Vincent, ich spiele Tennis. Ich so, cool.
Ja, wer weiß.
Einmal Brofist gegeben, cool. So, ne? Und das war auf jeden Fall meine erste Begegnung da, Kinderbegegnung. Das war richtig witzig. Und heute Morgen, jetzt spanne ich direkt den Bogen, habe ich in Grafenwald, bin ich halt zur Arbeit gefahren, hab da geparkt. An einer Straße und dann lief da auch so ein kleiner junge Grundschüler, zweite Klasse, der mag so 7, 8 gewesen sein, ne? Und der kam mir so entgegen, ist aber auf der Straße gelaufen. Und er kommt so, ey, moin, sagt er einfach so zu mir, moin. Ich so, moin, aber lauf mal auf den Bürgersteig. Jo, mach ich, ey, schönen Tag, ne? Was ist denn da los? Ich so, ja, wünsch ich dir auch, ne? Aber so, als wenn das so ein Opa wäre, der mit seinem Hund spazieren geht. Also, ja, moin, sagt er einfach. Aber,
ja, schön.
Aber wie gesagt, das war auf jeden Fall mega. Die Spenden sind abgegeben.
Schön.
Und
die haben sich gefreut.
Die haben sich sehr gefreut.
Das ist schön.
War auf jeden Fall sehr schön. Ich war noch auf einem Konzert von Sarah Stefanski.
Mhm.
War auch im JAG, weil die auch eigentlich.
War gut?
Ja, war sehr gut.
Konnte leider nicht. Rat mal warum.
Du hast Besuch.
Richtig.
Nee, du warst auf dem.
Ich hatte Besuch.
Du hast Besuch, genau. Und da sind wir jetzt auch am Sonntag, also übermorgen, bei Comedy im Saal. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, Jörg. Da sind so Stand-Up-Comedians, die können so richtig was, die Skripten was.
Es gibt ja Dinge im Leben, du kannst nur verlieren. Und ich glaube, das ist eins dieser Dinge. Da sind rauner Leute, oder? Ist ja, das Ding voll?
Vielleicht
und da kommen Profis, die wirklich Geld damit verdienen. Und dann kommen Patt und Patterchen und gehen auf die Bühne und machen sich da zum Affen.
Ich sag mal so.
Ist ja mein Lieblingstier.
Ich habe da so ein bisschen was vorbereitet. Aber eher, das kommt so spontan wie Durchfall dann, was wir da so machen. Wird gut. Wird gut.
Aber sprechen wir nächste Folge.
Wo du gerade verlieren gesagt hast, Marc Dussis musste seinen Kampf in Düsseldorf absagen.
Habe ich gehört, was hat er gehabt?
Boah, Alter, das war so, also wirklich, wirklich, wirklich traurig, weil der hat sich aufgewärmt, der hat ja innerhalb von irgendwie in Vorbereitung zum Kampf irgendwie 20 Kilo zugenommen, Muskelmasse und all sowas und die Sehnen haben das nicht mitgemacht. Und irgendwie 5 bis 10 Minuten vor dem Kampf an sich ist beim Aufwärmen wohl eine Sehne angerissen.
Ja, das ist doof.
Und der wurde dann mit dem Rollstuhl reingefahren, hat sich so gefreut, dass er nach Jahren mal wieder in Düsseldorf kämpfen kann. Ja,
das ist ein Bottropper?
Ist ein Bottropper, okay, ja.
Okay, und der ist da unten beim MMA oder wie das heißt.
Ja, der hat da MMA gekämpft, genau.
Okay. Ich kenne auch nicht.
Ja, der prügelt sich halt, ne? Mhm. Der war mal Polizist, da hat er das gelernt.
Und das hat man in Berlin gesehen am Wochenende, ja.
War da wieder was?
Ja, ja, sicher.
Ist da nicht immer was in Berlin?
Nein, beim Fußballspiel. Die haben da die Fankurve verlassen, Schalke gegen Hertha oder Hertha gegen Schalke.
Ist so?
Ja, ja. Polizeigewalt. Ich kenne die Hintergründe nicht, ist auch egal.
Okay.
Facebook. Überfall hatten wir. Auf dem alten Postweg um 14 Uhr?
Du musst dir so
mit Radfahrern? Also wenn ich das richtig verstanden habe, war da ein Typ, also ein Spazier, 44, denke ich ja schon irgendwie, da kann man sich vielleicht schon mal wehren.
Ja, vielleicht.
Und der hat einen Spitzengegenstand im Rücken gehabt. Und dann hat er gesagt, Handy her, Geldbörse her. Und dann kam der Zweite, hat den abgezockt, dann sind die auf ihr Fahrrad gestiegen und weggefahren.
Das war's, ne?
Ja, aber das ist ja nicht mehr normal.
So einfach.
Und am alten Postweg ist doch viel Verkehr.
So einfach kann Geld abheben gehen, ohne PIN. Ja.
Ja, war ein bisschen irritiert.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wundere mir gar nichts mehr, aber ich weiß ja auch nicht, wo auf dem alten Postweg das war. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht da gewesen sein, wo ganz viel los war.
Ja.
Ja gut, zumindest in Grafenmühle Alarm.
Das passt ja gar nicht dahin, oder?
Aber ein spitzer Gegenstand, wusstest du denn, dass das ein Messer ist oder weil einfach ein Ast?
Vielleicht war da doch ein Kugelschreiber. Wenn, dreh dich mal um. Warte, wenn, jetzt, so
also, wenn jetzt mal, pieg mal kurz.
Pieg mal, ich mach mal die Mine rein.
Ja. Ja, doch,
Vorsicht.
Ich würde dir mal ein Geld geben.
Siehst du? Ja, damit.
Ja, das ist auf jeden Fall passiert. Dumm gelaufen. Haben sie natürlich nicht gekriegt. Phantombilder sind auch nicht da, glaube ich. Ne? Aber ich glaube nicht, dass sie die kriegen. Beschreibung war da, glaube ich, von den Tätern. Ne?
Handschuh ohne Fingerspitzen. Und ja, Schlauchschal.
Ja gut, die werden sie jetzt
Schlauchschal.
Haben. Ja, die haben sie jetzt
was noch ist an. Ein Schlauchschal?
Ein Schlauchschal ist ein Schal ohne Ende. Der geht
so.
In so einen Kreis.
Kannst du so.
Genau. Den kannst du so ummachen. Hätte
ich dran gezogen, wenn er mich überfallen hätte.
Pass auf, wenn er dich überfallen hätte, hätte der sich mit dem Falschen angelegt.
Ich glaub, hab Rücken.
Du hast Rücken im Moment. Aber was ich übrigens als Anmerkung bekommen habe, wir hauen ja immer Fakten raus. So
ja.
Fakten mit Linkshänder bringen sich mit Rechtshänder Sachen um und so.
Boah, ich habe auch so ein.
Und dann wurde mir gesagt, pass auf, was hältst du davon, wenn ihr auch einfach mal Fakten zu Bottrop raushaut, die vielleicht nicht jeder kennt.
Oh, das ist aber cool. Machen wir ab nächste Woche.
Nee, ich jetzt schon.
Weil ich Kommunikation.
Weil ich dich ja natürlich noch nicht in CC gesetzt habe.
Nee, natürlich nicht.
Nein, aber ich habe jetzt keinen wirklichen Fakt, aber ich habe was gefunden über Bottrop und das müsst ihr euch angucken. Findet ihr auch in den Shownotes den Link. Bottrop überraschend anders, ein Imagefilm der Stadt Bottrop von 1992 moderiert von Professor August Everding. Könnt ihr euch bei YouTube angucken.
Ist das der zu dem Stadtfest? Der Film?
Nee, das ist so generell.
Da gibt's einfach eine, kursierte auch aus den 90er Jahren. Nee,
aber der, das habe ich mir angeguckt, mega cool.
Okay.
Der sendet da so aus dem Overbeckshof, aus dem Stadtgarten, fängt der an.
Oh nee, dann mal, den kenne ich.
Und dann geht er so komplett durch Bottrop durch. Den müsst ihr euch angucken. Ist jetzt zwar kein Fakt zu Bottrop, aber den Link poste ich euch auf jeden Fall in die Shownotes. Dann guckt euch den mal an. Der ist echt witzig. Und ich wusste gar nicht, dass 92 schon so lange her ist, nachdem die Menschen noch so anders waren, 92.
Und die Innenstadt.
Das ist so krass. Da war aber der Markt noch bei dem Film auf dem Berliner Platz.
Und der Wochenmarkt, das ist jetzt die Brücke, während der Karnevalskirmes
ist
in Teilen, also nicht auf dem Gleiwitzer Platz, viel zu gefährlich, da gibt's Stufen, so ein Bottropper kennt keine Stufen, deswegen können wir nicht machen, auf dem C&A Parkplatz und untere Hochstraße.
Ja toll, da hast du untere Hochstraße Banditen.
Da bin ich mal gespannt, das ist ja, wie wir die machen wollen.
Weißt du, dann ersetzen die Stufen mit Banditen.
Banditen, also Karneval, ich verkleide mich als Bandit.
Das fällt mir nicht auf.
Ja, und dann, wenn er jetzt nicht mehr auf dem Gleiwitzer Platz ist, wäre ja schön gewesen, wenn er im Sommer auf dem Gleiwitzer Platz, dann könntest du von der Terrasse vom Rosa, könntest du auf den Wochenmarkt gucken.
Hast du direkt die Gastro. Brücke geschlagen?
Gut, ne? Die zweite schon.
Boah, du bist der Brückenschläger heute.
Der Brückenschläger.
Normalerweise Schaumschläger, heute Brückenschläger.
Ja,
ja. Ja, die der kriegen im April, Mai kriegen die ihre Dachterrasse.
Total cool.
Ne? Also der René Silva Sampaio, der kommt ja zu uns im Podcast.
Ja.
Irgendwann Anfang März, aber da bist du leider
ja, da bin ich gerade nicht da, nicht
aber gut.
Sagt man dann auch Rooftopper oder versteht halt
ja, doch, klar. Keiner? Doch, kannst du sagen.
Ja?
Sag, ja,
ja, ja, man sagt ja jetzt Dachgastro, Dachterrasse, nein. Aber du musst doch eigentlich sagen, es ist eine Rooftopper.
Gastro, wo du gerade Gastro sagst, glaubst du wirklich, dass die Bottropper davon profitieren, dass die Mehrwertsteuer in der Gastro von 19 auf 7% gesenkt wurde?
Habe ich einen Artikel zugelesen, nicht wirklich, weil die können das nicht durchreichen. Aufgrund der steigenden Energiepreise, also Mehrwertsteuer gesenkt, Energiepreise steigen, also bleibt irgendwie unterm Strich alles gleich.
Keine Trendwende, höchstens Erhaltung der Preise.
Maximale Erhaltung, ja.
Ich glaube auch. Also ist das eigentlich wieder so, dass die Gastronomen, die Gastromomonen, Die verdienen dann wieder mehr Geld einfach, oder was?
Weil
die
ja. Naja, das ist ja jetzt Mathematik, ne? Ich meine, du brauchst ja in der Schule jetzt auch nicht mehr dividieren schriftlich, das schaffen wir ab, dann ist viel zu schwer für die Kinder. Also wenn du, was meinst du denn? Wenn du jetzt weniger Steuern bezahlst, bleibt da mehr über oder weniger über? Ja, nur da an dem Beispiel, absetzen, wenn du sagst, ja, du hast vorher 19% weggegeben, jetzt gibst du 7% weg. Hast du dann mehr Geld oder weniger?
Natürlich
hast du dann
mehr Geld.
Ja, das war doch die Frage. Natürlich haben die da mehr. Erstmal.
Ja, also. Ja. Wieso erstmal? Dann müssten doch die Preise sinken.
Habe ich doch gerade gesagt, wenn die Energiepreise aber dann steigen, wie begründet, dann hast du
ja, aber die steigen ja bei jedem.
Ja, aber der Ausgleich ist halt nicht der gewünschte. Es ging ja darum, dass die tatsächlich mehr im Portemonnaie, der, ja, der komm, Mindestlohn
mein,
steigt,
mein, die Energiepreise steigen. Das stimmt ja auch alles, aber mein Take ist, wenn man irgendwann ein Preisniveau hat, wird ja nie wieder günstiger.
Das ist richtig, das stimmt.
Das ist einfach so.
Wobei, Kiwi, glaube ich, bei Aldi ist schon mal günstiger geworden.
Stimmt.
Aber da sparst du nicht so viel, dass du das im Portemonnaie merkst.
Isst du eine Kiwi? Isst du denn eine Kiwi?
Ja.
Wie isst du die?
Schneid die in der Mitte durch und mit dem Löffel.
Ja, ne?
Ja, wie denn sonst?
Ja, es gibt Leute, die pellen.
Ach, nee.
So verrückt. Nee,
mit dem Löffel.
Genau, klar, mit dem Löffel rein. Aber die Kiwi-Schale schmeckt, also ich mache mir da ganz oft Smoothies von. Smoothies.
Hast du mir auch einen gemacht letztens.
Ja, und war ein bisschen Kakacha drauf, das war lecker, ne?
Was war da drauf?
Alkohol.
Nee, war ohne.
Deinen habe ich mit Alkohol gemacht.
Nee, ich bin ja gefahren.
Oh.
Naja, gut.
Hast du Facebook gesehen, die Dominanz, die da geherrscht hat, mit Bildern? Welche?
Oh, da habe ich auch dann.
Wann war das?
Die Polarlichter.
Ja.
Ich wusste gar nicht, dass die da sind.
Polarlichter.
War das ein Zufall, dass die Leute, die da gestern gesehen haben, oder habe ich wieder irgendwie verpasst, dass die Möglichkeit besteht, dass sie kommen?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte davon nichts gehört.
Ich auch nicht. Aber heute kommen die wohl, also Dienstag kommen die wohl wieder. Also du kannst dich heute Nacht nochmal rausstellen, 5 Stunden dann.
Also erst kam der Polarexpress auf dem Gleis und dann kamen die Polarlichter. Also da hat ja jeder das Ding fotografiert und hat gedacht, mit diesem Beitrag mache ich jetzt den Klicksturm meines Lebens. Und das können ja nicht alle so gut fotografieren wie unser Björn.
Der hat wahrscheinlich auch Fotos gemacht
von seinem Balkon.
Ja.
Oder aus dem Fenster. Ich weiß gar nicht, ob er einen Balkon hat. Und die werden wahrscheinlich richtig gut geworden. Aber
da waren auch ein paar gute Bilder dabei.
Ja, klar.
Ja. Bunt.
Bunter halt. Polarlichter. Was ist ein Polarlichter eigentlich?
Ja, so ein Licht. Das ist, wenn die untere Erdschicht bei -2 bis -2,7 Grad ist und die höhere -3 bis -4,3. Und genau in dieser Differenz bildet sich dieses Licht aufgrund der Lichtbrechung von dem Vollmond in Asien.
Das stimmt. Nicht schlecht. Boah, Jörg, du bist so weise und schlau. Weißt du denn auch noch, wie viel Geld Bottrop eingenommen hat 2025 durch allerlei Bußgelder?
Das ist die Zahl der Woche bei mir. 7 Millionen. Alleine davon 2,7 Millionen an der Wiegeanlage.
Ja,
weißt du, wie viel Geld das ist? Wie viele Menschen haben wir auf der Welt, die nicht lesen können? Also, das kann ich nicht verstehen. 2,7 Millionen.
Ja, das Problem ist, dass ganz oft Transporter die sich unterschätzen.
Das ist kein Problem. Da steht 3,5 Tonnen. Und dann
ja, aber dann hast du einen Transporter, hast ein bisschen was hinten drauf. Und Norbert. Ja,
aber dann würde ich dir noch mehr Geld abnehmen.
Und Norbert wiegt auch noch 150.
Ja, aber das ist der Hammer, oder?
Ja.
Wie oft hast du da drin gestanden im letzten Jahr? Also, dass die Ampel wirklich rot war?
2-mal.
Ich bestimmt 10-mal.
Ich nur 2-mal. Also Parkverstöße waren nur 1,67 Millionen
ja.
Und Tempo 2,55.
Spitzenreiter, Tempo 30 auf der Gladbecker Straße mit über 140 oder über 130?
Ja. Das
ist schon eine coole Nummer, oder?
Ich sag dir was, die Parkverstöße hat der Marcel wahrscheinlich zu 50% finanziert. Und die Temposachen ich.
Aber 130 auf der Gladbecker, da im Bereich der Berufsschule ist schon sportlich.
Aber
da wolltest du 42, da wolltest du die Wiege.
Das ist einfach die Scheiße mit nachts Gladbecker Straße 30. Das ist einfach so. Das ist der Endgegner für ganz, ganz viele Bottropper.
Für dich auch.
Aber naja, pass auf. Meine Zahl der Woche, wir hatten ja die 100-Stunden-Aktion und letztes Mal konnte ich die ja nicht raushauen, weil da war noch nicht klar, wie viel da eingenommen wurde. Und es wurden 18.413,04 Euro, das war wichtig zu erwähnen.
Die waren von mir.
Wurden gespendet durch die 100-Stunden-Aktion an das Kinderhospiz und an das Kinderschutzhaus.
Schön.
Mega, mega gut.
Obwohl weniger Teilnehmer waren, ne?
Genau.
Ja.
Chapeau.
Ja.
War eine richtig geile Sache. Und Jörg, ich werde es heute ein paar Mal erwähnen. Heute, an diesem besagten Freitag, bevor wir jetzt unseren Gast reinlassen und ein bisschen Ernst Huberti hier haben, ne?
Mhm.
Meine Mutter hat heute Geburtstag.
Ich weiß.
Ich werde ihr heute mehrfach im Podcast gratulieren. Jetzt schon einmal herzlichen
Glückwunsch. Auch von mir.
Herzlichen Glückwunsch, Mama. Ich vergesse deinen Geburtstag nie wieder.
Ich muss das Geschenk noch kaufen, weil ich Weihnachten versprochen hatte.
Ja.
Mach ich. Versprochen.
Und ich gratuliere heute noch 2-3 Mal. Wir kriegen sogar eine Sprachnachricht dazu.
Aber das ist jetzt nicht so, dass wenn du jetzt dieses Jahr gratulierst, dass du dir die nächsten Jahre vergisst. Sagst, ich habe dir 2026 gratuliert.
Ich vergesse den nie wieder.
Okay, das ist ein Wort.
Das ist ein Wort. Und Jörg, jetzt leiten wir mal ganz kurz zu unserem Gast ein, denn heute wird eine Folge, sagen wir es mal so, die wird weniger flapsig als ernst. Könnte sogar auch eine Podcast-Hartfolge gefasst werden, so wie mit der Selina Blumenstern.
Ja.
Aber ist ein wichtiges Thema und das wollen wir halt ansprechen. Anja Lenzi kommt zu uns.
Ambulante Hospizgruppe Bottrop.
Genau.
Und Sterbebegleitung auf dem letzten Weg. Ambulant.
Ambulant,
Trauerbegleitung. Also nicht Hospiz war ja schon mal hier. Und da, ich glaube, das ist ein spannendes Thema, wie du schon sagst. Also wir werden, es wird vielleicht nicht ganz so flapsig, aber mit Sicherheit sehr gut.
Auf jeden Fall. Ja. Wir machen jetzt die Tür auf.
Ja.
Machen hier die zwei Kerzen an, damit wir in Stimmung kommen.
Nö, die lassen wir mal aus. Okay. Dann geht der schon los sofort.
Ich versuche heute aber auch nicht zu weinen, ja?
Ja, ob du das schaffst. Ich werde berichten, wenn du erst einmal schluckst.
Okay. Dann machen wir jetzt die Tür auf.
Ja. Und freuen uns auf Anja.
Lass die Anja rein. Genau.
Lass die Anja rein.
Ja, moin an alle Podcast-Hörer. Gesundheit ist alles. Wenn du das genauso siehst, dann ist die kommende Veranstaltung genau richtig für dich. Von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr kannst du kostenfrei an diversen Workshops und Vorträgen teilnehmen. Außerdem stehen verschiedene Unternehmerinnen an ihren Ständen bereit, um dich rund um das Thema Gesundheit zu informieren und zu beraten. Für kleine Pausen zwischendurch kannst du gerne Kaffee, Kuchen und Getränke vor Ort erwerben. Und als weiteres Highlight kannst du bei einer Tombola tolle Preise gewinnen. Mit dem Erlös hieraus werden wir ein soziales Projekt unterstützen. Wenn du mehr zu dem sozialen Projekt wissen möchtest, höre die letzte Folge von Podcast Hart. Also sei dabei am Sonntag, 25. Januar. Wir freuen uns auf dich. Liebe Grüße von der Claudia aus der Salzgrotte.
So, die Tür ist zu. Anja hat Platz genommen. Anja Lenzig, herzlich willkommen. Zum Danke. Podcast, Folge 253.
Richtig.
Bevor wir starten, kurze Erinnerung. Deine Mutter hat Geburtstag die Woche. Bevor du dann jetzt die Anja auch begrüßen darfst.
Die hat heute Geburtstag.
Die hat heute Geburtstag.
Erstmal Anja, schön, dass das geklappt hat. Wir haben den Podcast letztes Jahr terminiert. Und jetzt sitzen wir hier auch mit ein paar Sachen, die sowieso gerade sehr gut passen, die bei euch so am Start sind. Und ambulantes Hospiz wird natürlich auch eine sehr interessante und bestimmt auch sehr tiefe Folge, glaube ich.
Da gehe ich von aus, ja.
Ich stelle dich vor, aber vorher, was möchtest du denn trinken?
Normalerweise würde ich natürlich gerne Bottropper Bier trinken, aber heute Abend lieber ein Wasser.
So.
Ja, prima.
Dann trinken wir ein Bier.
Genau. Stimmt's mal an. Anja, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich Herzlich hier sein willkommen. Darf.
So, und jetzt wird schon das erste Mal
emotional.
Manche Menschen kommen genau dann, wenn das Leben leiser wird. Die ambulante Hospizgruppe Bottrop e.V. begleitet Menschen ihrer letzten Lebensphase mit Zeit, mit Nähe und mit echtem Mitgefühl. Ihre Hilfe findet leise statt, aber sie wirkt tief. Für die, die gehen, für die, die bleiben. In dieser Folge sprechen wir mit Anja Lenzig über Abschied, Menschlichkeit und darüber, warum Zuhören manchmal das Wichtigste ist, was man geben kann. Es geht nicht darum, den Tod schön zu reden, sondern darum, Menschen auf diesem Weg nicht allein zu lassen. Dieses Gespräch ist heute eine Einladung, einfach mal genau hinzuhören und vielleicht auch anders über Abschied, Nähe und Menschlichkeit nachzudenken. Denn am Ende zählt nicht, wie laut dein Leben war, sondern dass man bei dem Gedanken daran lächeln kann. Sie fängt schon an.
Ich hab gesagt. Wow.
Ambulante Hospizgruppe. Wir waren vor 4 Jahren selber im Hospiz und hatten da damals einen Kloß im Hals und wurden aber damals von Christoph Vögelin und von dem Herrn Münich, ich weiß nicht, den Vornamen komme ich jetzt gerade nicht drauf, mit offenen Armen empfangen. Und die haben uns ganz, ganz schnell jegliche Berührungsangst genommen, was das Thema angeht. Und deswegen hieß damals die Folge auch Lachen erwünscht, weil es jetzt da auch nicht darum geht, dass die da hinkommen, alle ins Hospiz und da wirklich da die letzte Zeit verbringen und traurig sind, sondern dass die wirklich einen schönen Lebensabschnitt haben.
Ja.
Und du, Anja, machst das hier auf der Gladbecker Straße ambulant.
Genau, seit jetzt ja fast 10 Jahren schon. Ich bin jetzt im 10. Jahr da. Okay.
Also 92 wurde das gegründet, habe ich gelesen bei euch irgendwo.
Hatte ich auch irgendwo drauf.
Ja, die Anfänge waren schon 92, das Gründungsjahr war 95. Also wir hatten letztes Jahr eigentlich 30-jähriges Jubiläum.
Eine total wichtige und sehr ehrenvolle Arbeit, finde ich, viel ehrenamtlich getragen auch. Ambulantes Hospiz. Jörg, du selber schon...
Hospizgruppe.
Hospizgruppe, Entschuldigung. Hast du schon mal mit Hospiz und so zu tun gehabt?
Ich habe tatsächlich meine Mutter damals, die war, ich weiß gar nicht, sagt man angemeldet? Ja, war also die war über die Hausärztin, war dann die ambulante Hospizgruppe, da hat sie begleitet, bis dann letztendlich der letzte Schritt der Hospiz war. Aber erste Frage, die ich stellen würde, bevor wir da so wirklich reingehen, Koordinatorin heißt?
Ich koordiniere ja letztlich die Ehrenamtlichen.
Okay.
Wir haben 70 zurzeit, koordiniere die Einsätze. Das heißt, alle Anfragen, sowohl in Sterbe- als auch in Trauerbegleitung, gehen halt über meinen Tisch sozusagen. Mhm. Alle Anfragen landen erstmal bei mir. Dann stelle ich den Erstkontakt her, beziehungsweise übernehme den Erstkontakt und gucke dann, wer von den Ehrenamtlichen ist gerade verfügbar, wer passt da gut rein. Also letztlich, ja, alles, was irgendwie mit Ehrenamt, mit Begleitung zu tun hat, koordiniere ich.
70 Leute ist ja echt schon viel, ne? Und die sind alle ehrenamtlich?
Die sind tatsächlich alle ehrenamtlich, einschließlich unserem Vorstand.
Okay.
Und ja, von den 70 Ehrenamtlichen sind zurzeit ungefähr 45, die in der Sterbebegleitung aktiv sind. Wir haben ein Trauerteam, was zurzeit aus ungefähr 15 Ehrenamtlichen besteht. Und haben die, ja, wir nennen sie helfende Hände.
Mhm.
Das sind Ehrenamtliche, die uns gerne unterstützen, aber eben nicht begleiten möchten oder mal begleitet haben, aber das so lange gemacht haben, dass sie jetzt irgendwann gesagt haben, jetzt ist auch mal, na, jetzt ist was anderes dran, die Zeit ist vorbei, mhm, weil vielleicht die Menschen, die sie begleiten, mittlerweile deutlich jünger sind als sie selber.
Okay.
Oder weil sie es eben einfach so lange gemacht haben, dass sie gesagt haben, das ist jetzt, ja, jetzt ist einfach was anderes dran.
Also jetzt müssen wir einfach mal festhalten, die Arbeit können auch nur Menschen machen, die eine spezielle Gabe haben, eine spezielle sensible Art wahrscheinlich. Aber da können wir gleich nochmal drüber reden. Und wir wollen natürlich auch einmal die Anja als Mensch mal kennenlernen. Wer bist du? Bist du in Bottrop aufgewachsen?
Nein, bin ich nicht.
Wohnst du in Bottrop?
Auch nicht.
Oh, hast du irgendwas mit Bottrop zu tun, außer dass du hier arbeitest?
Nein.
Kennst du dich in Bottrop aus?
Ich bin als Jugendliche beziehungsweise als junge Erwachsene jedes Wochenende durch Bottrop gefahren, um nach Essen zu kommen, weil ich ursprünglich aus Nordhorn komme.
Oh, da müssen wir uns einfach überlegen. Auch,
wir machen dann einfach so, dass Anja und ich das Quiz zusammen machen.
Das ist gut.
Ja. So machen wir das.
Das ist gut.
Also bist du nicht in Bottrop aufgewachsen?
Nein.
Okay, du hast eigentlich mit dieser Stadt gar nichts zu tun. Das ist super.
Du warst nicht
mal bei eurem Vorstand Peter Frank, der ist doch auch da drin, ne? Auch in der Tanzschule warst du auch nicht, oder was?
Ich war ein paar Mal da, aber...
Okay, dann kommen wir direkt, springen wir einmal direkt und ignorieren jetzt dieses unangenehme Thema, dass du nicht aus Bottrop bist. Aber das ist gar nicht so schlimm. Was bringt dich denn im Alltag zuverlässig immer zum Lächeln?
Liebe Menschen oder einfach schöne Begegnungen oder... Ich habe mal ein Erlebnis gehabt, einfach in einem Supermarkt, da ist ein kleines Kind an mir vorbeigelaufen und der hatte Spaß und hat mich angeguckt und hat mich angegrinst und... Da bin ich dann irgendwie eher auch mit einem Lächeln irgendwie den ganzen Tag durch die Gegend gelaufen.
Ja, kann also, ich
mir so die kleinen Dinge des Lebens.
Das sind eher so die kleinen Dinge des Lebens, die ich dann auch nicht mehr vergesse.
Absolut.
Was wolltest du mal werden, als du klein warst? Traumberuf oder
Hebamme?
Oder hattest du eine Hebamme?
Mhm.
Oh. Okay, aber nicht geworden.
Nein, also ich habe tatsächlich damals alle Hebammenschulen also deutschlandweit angeschrieben. Und damals gab es 30 Hebammenschulen, weiß ich noch wie heute, die zum Teil aber nur 5 Plätze hatten. Ich hatte auch ein paar Vorstellungsgespräche und habe dann letztlich eine Zusage von einer Hebammenschule bekommen, nachdem ich gerade meinen Ausbildungsvertrag im Krankenhaus in Essen unterschrieben hatte.
Bevor ich dich jetzt frage, was du für eine Ausbildung machst, ist Hebamme, hört sich jetzt auch ein bisschen makaber an, genau die andere Seite dessen, was du jetzt machst, ne?
Das gehört beides zum Leben
irgendwie dazu. Du hast eine Ausbildung im Krankenhaus gemacht, genau. So Krankenpflegerin, oder?
Genau.
Ah, okay, dann warst du sowieso schon immer in dieser Art von, sagen wir mal, pflegendem Beruf unterwegs.
Ja, tatsächlich ganz lange nicht. Also ich habe die Ausbildung gemacht und habe auch eine Zeit lang darin gearbeitet und habe dann Landschaftsarchitektur studiert.
Ja, da hast du keine Nachtwachen.
Nee, ja, darum ging es tatsächlich gar nicht, aber irgendwie ja, hatte ich einfach das Gefühl, ich möchte noch was anderes machen. Medizinstudium war irgendwie zu weit weg, zu lang, das habe ich mir einfach auch nicht zugetraut.
Mhm.
Habe Landschaftsarchitektur studiert, also was vollkommen anderes, wobei es hieß auch damals Landespflege, also von daher vom Namen her dann schon so ein bisschen verwandt. Und habe mich aber nie da zu Hause gefühlt so richtig. Und habe immer so das Gefühl gehabt, irgendwas fehlt mir und eigentlich will ich wieder irgendwie zu den Menschen.
Mit Menschen.
Genau, und dann habe ich irgendwann einen Cut gemacht und habe ein Jahr, ja, ich habe den Sterbebegleiterkurs gemacht, ich habe die Palliativ-Care-Ausbildung gemacht, habe überlegt, was will ich. Ja, habe dann parallel im ambulanten Kinderpflegedienst gearbeitet und habe dann irgendwann ja festgestellt, man kann ja auch die Sterbebegleitung zum Beruf machen. Mhm. Gerade wenn man eben sowieso aus dem Bereich kommt. Und dann wurde hier in Bottrop eine Stelle frei, das habe ich mitbekommen und habe mich da beworben und seitdem bin ich hier.
Dann haben sie genommen. Sehr schön. Gibt es denn so einen Ort, den wirst du wahrscheinlich brauchen, um manchmal so von den ganzen Geschichten, die man so erlebt, abschalten zu können? So einen speziellen Ort, wo du sagst, boah, das kann ich immer total gut abschalten.
Mein Zuhause.
Beste, was geht, ne, wenn es zu Hause klappt.
Mein Zuhause, mein Hund, meine Familie, gute Reihenfolge, ne? Erst der Hund.
Es gibt keine Widerworte.
Erst der Hund, dann die Familie.
Ja, aber es gibt einfach nichts Schöneres, als wenn man irgendwie nach Hause kommt und ist völlig gestresst und der kommt ja immer angerannt. Das ist ja immer der Erste, der an der Tür ist und wenn der sich dann auf dem Rücken schmeißt und will gekrault werden, was Besseres gibt's nicht.
Anja, ich sag dir, da hast du völlig recht, sperr mal deine Freundin 5 Stunden in den Kofferraum oder deinen Hund und mach dann mal den Kofferraum auf und gucken, wer sich mehr freut.
Ja. Ja, der gehört mittlerweile auch schon zur Hospizgruppe, also der ist auch oft mit im Büro.
Hunde sind ja auch so ein Ding. Das
ist eine Therapie, ne? Ich meine, Therapie ist in dem Zusammenhang natürlich, aber...
Ja, ich habe also selber auch eine Begleitung gehabt, habe den Hund da immer mit hingenommen, weil das halt bei uns in der Nähe war. Ja, alleine schon, wenn man mit dem ins Altenheim kam, ne? Also
ich sag dir, das ist einfach ein Hund als Begleiter bei solchen Sachen, das ist immer ein Herzöffner.
Ja, absolut, ne? Absolut. Wobei meine Begleitung selber nach einem Jahr dann irgendwann mal gesagt hat, du hast ja einen Hund.
Hä?
Genau, nachdem der ein Jahr lang immer schon mitgekommen war, okay, gebellt hat und das ist eben manchmal bei Begleitung.
Okay, ja gut. Ja.
Ne, ist das eben so, dass die Menschen da schon irgendwo in ihrer eigenen Welt sind und nicht mehr so viel von außen wahrnehmen oder okay, wir wissen auch nicht, was sie wahrnehmen. Ne? Aber da war es eben wirklich so, dass sie nach einem Jahr sagte,
hey, du hast einen Hund.
Ja, cool. Genau. Wow.
Hast du noch eine Frage?
Welches Land oder welche Stadt möchtest du unbedingt einmal besuchen? Oder noch nicht war's? Gibt's da so ein...
Also ich habe so ein Faible für skandinavische Länder, Orte. Und da war ich tatsächlich aber noch nicht in so vielen. Stockholm, Kopenhagen.
Also mehr so Richtung Norden, Richtung Polarlicht, ne?
Ja, genau.
Haben wir jetzt in Bottrop auch, also
ja,
von daher.
Genau.
Bevor wir jetzt wirklich an das Thema rangehen, eine Frage an euch beide. Oh. Weil über die habe ich mir nämlich Gedanken gemacht und die fand ich eigentlich auch relativ wichtig und passend zu dem Thema. Weil welche kleine Sache im Leben schätzt ihr beide heute viel mehr, als ihr es früher gemacht habt? Weil wenn man so ein bisschen schon älter ist und ein bisschen weiser geworden ist, ein bisschen mehr Erfahrung, verändern sich auch so ein bisschen die Sachen, die einem wichtig sind.
Zeit. Punkt.
Mhm. Ist so, ne?
Ja. Mhm.
Sind wir uns alle drei einig?
Absolut.
Es ist definitiv die Zeit, die man...
Absolut. Und wenn man die dann noch ja mit Menschen verbringt, die einem wichtig sind...
Genau, das geht manchmal unter. Ist einfach so aufgrund von...
Ja, manchmal einfach auch Zeit für sich selber.
Ja, auch das.
Einfach
ja,
auch mal Ruhe und...
Mhm. Auf jeden Fall. Jetzt kommen wir mal, wie gesagt, zur ambulanten Hospizgruppe. Ihr seid ein eingetragener Verein.
Genau.
Und ihr macht Folgendes: die Sterbebegleitung, Trauerbegleitung für Kinder und Erwachsene. Er hilft bei Patientenverfügung.
Mhm.
Trauertreffpunkte wie das Trauercafé habt ihr. Alles kostenfrei natürlich. Ja, das ist das Allerwichtigste, dass die Leute das wissen. Und ihr habt Letzte-Hilfe-Kurse.
Mhm.
Was ein Wortspiel ist, muss ich sagen, das passend ist.
Ja.
Was genau ist das?
Letzte-Hilfe-Kurs richtet sich an, im Grunde an jeden Menschen, weil jeder irgendwann in die Situation kommen kann, Menschen zu unterstützen, die sich in der letzten Lebensphase befinden, die schwer erkrankt sind. Und da geht es so ein bisschen drum, erstmal überhaupt Eindrücke zu gewinnen. Was passiert zum Beispiel, wenn ein Mensch stirbt? Was passiert mit Menschen in der Trauer? Da geht es aber dann auch so ein bisschen um Patientenverfügung, Vollmacht, solche Themen. Das ist so ein Konzept, was der Herr Bollig auf die Beine gestellt hat mit ganz vielen Mitarbeitern. Das ist ein Arzt, ein Palliativmediziner. Und das ist ein relativ starres Konzept. Dieser Letzte-Hilfe-Kurs geht über 4 Stunden. Wie gesagt, richtet sich letztlich an jeden, der irgendwie Interesse hat, daran teilzunehmen. Und das geht eben ja einfach so ein bisschen um Angst nehmen, so Schwellenangst überwinden, dass man so ein bisschen einen Eindruck bekommt, eben wie kann man mit Menschen in der letzten Lebensphase zum Beispiel umgehen.
Also der Kurs ist dann nicht für Leute, die in der Phase sind oder trauen, sondern nein. Ich könnte mich da jetzt auch anmelden, genau. Und sage, ich bereite mich schon mal vor, hoffentlich habe ich noch ein paar Jahre, sag, wenn es dann soweit ist, dann
habe ich da so. Ja, aber letztlich eher, wenn du selber vielleicht in die Situation kämst, dich um jemand anders zu kümmern.
Ach so, okay. Mhm.
Na, natürlich kann man das auch nutzen, weil man vielleicht wissen möchte, was kann mit mir selber passieren. Aber in erster Linie geht es darum, ein Begriff aus diesem Kurs ist zum Beispiel sorgende Gemeinschaft. Und dass es einfach darum geht, dass jeder in der Situation wichtig ist. Und das sind eben nicht nur die Profis, das sind nicht nur die Mediziner, die Pflegenden, also die vom Pflegedienst oder der palliativmedizinische Konsiliardienst, sondern oder wir von der ambulanten Hospizgruppe, sondern jeder ist da eben wichtig und jeder kann seinen Beitrag dazu leisten.
Packen wir das Thema direkt beim Schopf. Es ist ein Thema, über das niemand gerne spricht. Es ist ein Thema, über das nicht gerne nachgedacht wird. Es geht ja hinten raus immer um den Tod, wo alles irgendwie endet. Der gehört halt mit dazu. Hast du das Gefühl, das kriegst du ja mit, wenn du mit diesen Menschen zu tun hast, die wirklich in dieser Phase sind, da Trauerhilfe brauchen oder auch Sterbebegleitung, sind die immer offen für das Thema, kommen die rechtzeitig zu euch oder ist es ganz oft auch einfach so lange ein Tabuthema, bis es zu spät ist?
Es ist tatsächlich immer noch sehr lange ein Tabuthema. Wir merken das immer, wir sind auch auf den Märkten in der Stadt vertreten. Und dann sehen die Leute nur, wir haben halt so ein Pavillon, da steht oben ambulante Hospizgruppe Bottrop drauf und dann gucken die hoch und gucken weg. Also das ist immer noch der Großteil. Oder es sind die Menschen, die ohnehin schon mal in irgendeiner Weise Kontakt mit uns hatten oder sie kommen und sagen, ach, bei Ihnen hat Opa gelegen, mein Mann gelegen, weil viele uns nach wie vor mit dem stationären Hospiz verwechseln. Es ist auch so, zum Beispiel begleiten wir auch in den Krankenhäusern und da ist es ja oft so, dass die Menschen ins Krankenhaus kommen, ich sag mal mit irgendeiner Diagnose, wie zum Beispiel eine Lungenentzündung und dann stellt sich auf einmal raus, die haben Lungenkrebs im Endstadium und wenn wir dann dazugeholt werden, sind die häufig noch gar nicht, die sind noch gar nicht so weit und wenn die dann hören, ambulante Hospizgruppe, das impliziert natürlich immer, ich sterbe bald und wollen dann von uns letztlich noch gar nichts wissen oder sich mit dem Thema noch nicht befassen.
Ist auch schwer.
Ich habe da zwei Fragen zu. Also einmal, ich habe euch ganz oft gesprochen bei dem Pavillon in der Stadt, weil ich daran interessiert bin und wahrscheinlich haben wir uns da auch schon mal kennengelernt. Einmal kurz zu der Ausbildung, also wenn man mit dem Gedanken spielt, euch zu unterstützen als Ehrenamtler, welchen Weg muss ich da gehen? Und dann die nächste Frage, die mich interessiert, wenn du jetzt sagst, dieses Beispiel mit dem Lungenkrebserkrankten, rufen die Krankenhäuser euch an und sagen, hier ist jemand und ihr bietet an oder wartet ihr, bis der sich bei euch meldet? Oder geht ihr wirklich hin und sagt, wir haben die Diagnose, wenn sie möchten, können wir sie unterstützen?
Nee, wir müssen ja erstmal davon erfahren. Und das ist halt auch immer noch schwierig. Das ist
Datenschutz wahrscheinlich dann auch, ne?
Ja, einmal Datenschutz. Und dann ist es aber auch eben schwierig, weil uns kann ja letztlich jeder anfragen. Na, ob das jetzt die Mitarbeitenden aus den Heimen sind, ob das die Mitarbeiter in den Krankenhäusern sind, ob das die Angehörigen sind oder derjenige selber oder der Hausarzt. Also vollkommen egal. Aber da ist immer noch das Problem, dass uns viel zu wenig Leute kennen, dass viel zu wenig Leute wissen, was wir machen.
Okay.
Und ja, im Krankenhaus kommt eben natürlich auch der Datenschutz dazu, beziehungsweise da, wenn es dann das Pflegepersonal ist oder die Ärzte, die uns dazu holen, dann setzt das meistens voraus, dass die einmal mit demjenigen schon gesprochen haben. Und da fängt es dann auch schon an, schwierig zu werden, weil dann auch diejenigen natürlich über dieses Thema Sterben mit demjenigen sprechen müssen. Ne, wobei jetzt, ich sag mal, Sterbebegleitung nicht unbedingt in den letzten Wochen anfängt, sondern auch durchaus Monate oder wir haben auch Begleitungen, die gehen über Jahre.
Ja gut, kann natürlich sein. Das habe ich auch damals gehört. Es gibt Leute, die sind 2 Tage oder 2 Wochen im Hospiz. Es gibt aber auch Leute, die sind 3 Monate da, werden sogar wieder rausgehen, kommen sie wieder raus. Seltenst.
Nicht, ne?
Passiert, doch, okay. Aber nicht oft. Aber generell, sich mit dem Thema Tod zu beschäftigen, macht halt keiner gerne. Wir alle sind irgendwann in einem Alter, wo man Großeltern oder Eltern in diesem Alter hat und dementsprechend ist es ein wichtiges Thema und der Tod verändert halt auch alles. Und wie bereitet ihr denn die Menschen dann genau darauf vor, dass die sagen, pass auf, also im Endeffekt ist es hinten raus bleibt, sagen wir mal jetzt ein krasses Beispiel, Frau, ihr Ehemann stirbt. Die weiß, der hat noch 2 Wochen, die sind 40 Jahre verheiratet, ihr Ehemann stirbt. Wie geht er dann zu dieser Frau und könnte er irgendwie, oder auch diesem Ehemann, wie geht er da hin und könnte die irgendwie aus einem Verzweiflungsloch holen, aus einem Angstloch? dass die ein bisschen friedlicher gehen können?
Also häufig reicht da tatsächlich da sein und zuhören. Mhm. Na, also das, wir gehen jetzt nicht zu den Menschen, das sage ich denen auch immer wieder. Also sie müssen nicht mit unseren Ehrenamtlichen übers Sterben reden. Also wenn das bei ihnen nicht dran ist und sie wollen lieber über Fußball und über ihre Arbeit, also das erleben wir ganz oft bei Männern, ne, dass die dann nochmal gerne über ihren Beruf reden, über ihre Arbeit reden, über Fußball, über ja was auch immer. Für die ist dann oft, da entsteht manchmal ja fast sowas wie eine Freundschaft. Und die reden dann nicht übers Sterben und über den Tod. Mhm. Und das ist häufig dann eher so, dass die Angehörigen, gerade wenn es die Ehefrauen sind, die die Männer da auch dann versorgen, begleiten, betreuen, dass die dann eher über ihre Ängste mit uns reden wollen. Wie gesagt, die Themen geben die letztlich vor und wir gehen eben darauf ein.
Aber ihr geht ja den Weg sogar noch weiter. Ne? Also es ist ja so, dass wenn dann jetzt Tag X kommt und der Ehemann verstirbt, dann seid ihr ja auch noch in der Trauerbegleitung dieser Person dabei. Also die ist eigentlich von euch, wenn sie das möchte, begleitet, bis die Trauer in irgendeiner Form verarbeitet ist.
Ja, das passiert tatsächlich gar nicht so oft. Also letztlich ist es so, dass die Sterbebegleitung im Grunde mit dem Tod endet, beziehungsweise häufig, wenn eben Angehörige involviert sind, dann gibt es häufig nochmal ein Gespräch mit den Angehörigen. Manchmal werden unsere Ehrenamtlichen zur Beerdigung eingeladen, weil auch die erleben ja einen Verlust und suchen irgendeinen Weg, sich unter Umständen zu verabschieden.
Da kannst du drauf.
Das wäre genau jetzt so die Frage gewesen, weil das ist, sagte ich, von der Ausbildung her. Also ich hab mir da wirklich mal Gedanken drüber gemacht, ob ich möchte, könnte. Mhm. Meine Frau gesagt, jeder, aber nicht du. Lass es lieber, dat, weil diese Nähe dann, also
jeder, aber nicht.
Ja, weil man leidet ja mit. Oder man muss damit umgehen oder muss sich damit, das ist ja eine Einstellungssache. Und wenn die ausgebildet sind, und ich stelle mir vor, wenn du jemanden hast, den du länger begleitest, weil keiner weiß, wann der Tag X kommt, und dann sagst du, man baut eine Beziehung auf, sag ich mal so rum. Wie macht ihr das untereinander, dass ihr das verarbeitet? Ich kann mir schon vorstellen, ich denke an Feuerwehrleute, die irgendwelche, die haben dann Psychologen oder Rettungskräfte, wie auch ist. Macht ihr das auch so? Oder habt ihr dann für euch auch so Kreise?
Ja, auf jeden Fall.
Ich sag mal, vielleicht ein junger Mensch. Geht dann vielleicht näher, als wenn du sagst, die 94, 95-jährige Dame ist friedlich eingeschlafen?
Auf jeden Fall. Also unsere Ehrenamtlichen haben regelmäßige Supervision und wir sind natürlich auch immer da. Mhm. Ne? Das heißt, wenn eine Begleitung beendet ist, können die natürlich jederzeit auch bei uns anrufen. Ich bin ja nicht allein, ich habe ja noch eine Kollegin, die Christiane Raffel. Dann können die natürlich auch jederzeit bei uns anrufen. Für
die Christiane, die war auch schon mal hier.
Ja, genau. Da ging es um Kindertrauer hauptsächlich.
Genau.
Ne? Ja, wie gesagt, da haben die dann halt immer die Möglichkeit, natürlich darüber zu reden. Mhm. Und je länger die dabei sind, haben die auch so ihre eigenen Wege und Rituale, um dann ja so eine Begleitung eben auch abzuschließen. Mhm. Na, also bei uns ist dann in den Supervisionen immer so, dass letztlich eine Begleitung immer nochmal mit einer Kerze auch abgeschlossen wird. Dass, wie gesagt, da nochmal drüber gesprochen wird. Da wird nochmal geguckt, wie war das? Gab es irgendwas, was da nochmal aufgearbeitet werden muss?
Und ja, weil der Unterschied ist ja einfach, dass du sagst, ich mache es ehrenamtlich. Ne? Beim Arzt, bei der Pflegekraft ist es auch, aber da verdiene ich mein täglich Brot mit. Ne? Das ist immer ein Unterschied.
Wobei ich auch immer denke, auch die bräuchten sich ja mal ihre Supervision. Ja, also unsere Ehrenamtlichen haben die, aber die Menschen in den, oder die Pflegenden zum Beispiel in den Senioreneinrichtungen oder so, haben die häufig nicht. Ne?
Stimmt, die haben, ja klar, die haben auch einen Bezug. Noch ein 24-7,
ja.
Klar.
Ja, du musst ja wirklich mal festhalten, dass eigentlich wirklich viele Berufe in dieses Thema reintauchen, sei es jetzt der Akutzustand wie bei Feuerwehrleuten, Pflegekräfte, die dann wirklich tagtäglich auch mit diesen Sachen zu tun haben, mit dem Tod. Da habt ihr natürlich genau den Punkt, was muss man überhaupt für ein Mensch sein, um so einen Beruf zu machen? Also ich bilde mir einfach, du musst einer von den Guten sein, um das wirklich so durchzuziehen.
Sonst macht man es, glaube ich, nicht.
Sonst macht man es halt auch einfach nicht. Ja. Jetzt kommen wir natürlich auch mal zu so einem Punkt, wo mir ich so ein Kloß im Hals habe, weil es geht ja auch bei euch für Jugendliche und Kinder. Trauerbegleitung, ne?
Trauerbegleitung, ja, genau. Sterbebegleitung nicht. Die machen wir nur bei Erwachsenen, aber Trauerbegleitung, ja.
Und da schon mal so ein, also ist dann ein Elternteil verloren, Geschwister verloren oder beide Eltern verloren, ich weiß ja nicht, was für dramatische Geschichten mag es wahrscheinlich alles geben, aber mit Kindern ist halt nicht immer noch eine Spur, stelle ich mir immer noch eine Spur noch härter vor.
Ja, ist nochmal ganz anders, wobei wir das tatsächlich auch ein bisschen aufgeteilt haben unter uns. Also das ist tatsächlich auch was mir unglaublich schwerfällt. Ich habe die Trauerausbildung für Erwachsene, die Christiane hat die Trauerausbildung für Kinder, Jugend und Familien und wir haben halt auch Ehrenamtliche, die in dem einen und in dem anderen Bereich mehr tätig sind. Und das ist eben, wie gesagt, wenn man selber Kinder hat, ne, ist das sowieso nochmal ein anderes Thema. ja, damit umzugehen, ist schon schwieriger und ist eben auch, ja, Kinder sind eben ja keine kleinen Erwachsenen, wie man immer so schön sagt, sondern ne, die trauern häufig noch ganz anders und da muss man eben nochmal ganz anders drauf eingehen und da erleben wir eben häufig, dass die auch, ja, was heißt häufig, dass die aber schon auch mal übersehen werden, weil die sich natürlich auch ihre Nischen suchen. Ja. Und wenn die sehen, dass in der Familie sehr getrauert wird, was die natürlich ruhig sehen dürfen, die sollen ja sehen, dass es, ne, dass auch die anderen traurig sind. Und trotzdem werden die dann auf einmal zu Seelentröstern und man hört dann schon mal, dass dann jemand sagt, ach, mein Kind kommt da gerade super mit klar. Das sind dann die, die unauffällig sind und die dann unter Umständen da irgendwie durchs Raster fallen.
Wie du schon sagst, sie dann ihre Nische finden, um unauffällig zu bleiben, nicht zusätzlich Belastungen.
Ja, wo es umso wichtiger ist, da auch lange hinzugucken, ne? Weil bei Kindern kann es eben auch sein, dass die je nach Alter können die ganze Tragweite noch gar nicht ermessen. Was heißt das denn für immer? Was heißt, jemand ist für immer weg? Na, und dann gibt es eben ganz, ganz viele Phasen im Leben, wo denen das wieder bewusst wird. Ich sage immer so bis hin, weiß ich nicht, zum Gang zum Traualtar oder ne, solche Dinge,
ja,
wo dann da jemand dann auf einmal merkt, der Papa ist nicht da. Ne?
Halten wir mal fest, Thema wirklich, wirklich wichtig und auch finde es gerade richtig gut, dass wir darüber sprechen. Jetzt mal eine Frage an euch, bevor wir in die Pause gehen. Wann habt ihr beide zum allerersten Mal jemanden verloren und musstet mit Trauer umgehen aus dem näheren Bekannten- oder Verwandtenkreis? Ich weiß, ich war 10.
Die erste war tatsächlich meine Patentante. Da war ich auch so 11, 12.
Also auch die erste Beerdigung dann damit.
Die erste Beerdigung, ja, genau.
Ja.
Ich glaube, ich war 9 bei meiner Oma.
Ja.
Kann mich aber besser tatsächlich daran erinnern, dass ich 14 war, als mein Opa gestorben ist.
Mhm.
Und da war das dann auch so. Irgendwie, ich war bei einer Freundin, es schellte an der Tür. Meine Mama sagt, der Opa ist tot. Papa und ich fahren da mal hin, bleib du hier.
Tadam.
Ja, ja.
Das war damals so. Dann,
stimmt.
Heute würde man irgendwie, ja, denke ich mal, mit auch bestenfalls mit dem Kind sprechen und sagen, möchtest du mitfahren?
Absolut, ey, absolut.
So, aber so dieses, der Opa ist tot, bleib mal hier.
Ja, aber ich glaube tatsächlich auch, also das ist ja Verdienst von euch, Hospize. Zu der Zeit, sage ich jetzt mal, war kein Thema. Ich war in Bottrop, gibt es seit oben, Manner?
Boah, ist auch
15 Jahre?
Ja, ist schon ein bisschen.
Egal, aber ich sag mal, ist ja präsenter geworden. Das ist ja in der Öffentlichkeit. Allein durch die Spenden schon, sieht man durch viele Organisationen, wir spenden und dann hat man es, also finde ich zumindest präsenter.
Ja, ja.
Dass man zumindest weiß, da gibt es schon jemanden. Wie man sich damit beschäftigt, ist dann nochmal eine andere Sache, aber das gab es nicht in den.
Nein, um Gottes Willen, ich mache da auch meinen Eltern überhaupt keinen Vorwurf. Das war damals so. Und dann war irgendwann die Beerdigung, dann kam man in die Trauerhalle rein und der Sarg war offen.
Ja.
Ne? So, da gab es nicht irgendwie, wir gehen da mal vorher hin oder ne, möchtest du mitkommen, möchtest du dich nochmal von dem Opa verabschieden oder so. Man war da irgendwie nicht so wichtig oder man wurde irgendwie nicht so gesehen. Man ging dann zwar mit, aber wie gesagt, ich kann mich heute noch dran erinnern, wie ich in diese Trauerhalle kam und der Sarg war offen und mein Opa lag da. Ne? Ich meine, jetzt war ich Gott sei Dank schon 14 und nicht irgendwie 7 oder 8 oder so. Aber das war schon ein heftiges Erlebnis.
Ja, und dafür seid ihr da, um solche Sachen auch einfach schon in der Trauerbegleitung bei Kindern da so ein bisschen unterstützen und zu helfen. Irgendwie alles verändert sich mit dem, der neben mir ist oder der dann eben neben mir fehlt. So. Ne, also das ist einfach so und Folge 53 war die im Hospiz, könnt ihr nochmal nachhorchen.
Mhm.
Wir hören jetzt eine Sprachnachricht und zwar von unserer Dani.
Für deine Mama?
Auch und für noch ein kleines Projekt, genau. Und nochmal herzlichen Glückwunsch Mama, du hast heute Geburtstag.
Und Dani, gute Besserung.
Ach Dani, genau.
Wegen Dani, ja, nicht Mami. Dani, Dani, gute Besserung.
Wir hören uns auf jeden Fall gleich wieder.
Wir gehen in die Pause.
Genau.
Hallöchen, meine liebe Podcast-Freunde. Hier sitzt mal wieder eure Dani. Ja, ich bin in letzter Zeit ganz oft in Sachen Kunst unterwegs gewesen. Ich hatte den Advent bespielt und hatte auch eine kleine Ausstellung in der Pop-Up-Galerie. Ja, und jetzt geht's dieses Jahr munter weiter. Und zwar haben wir die erste Bottroper Kunstmesse bei Beierhof Home Company am 6. und 7. März. Kommt alle vorbei. Da bin ich nicht alleine. Da kommen noch ganz, ganz viele andere Künstler hin. Also, wir freuen uns auf euch. Aber Informationen gibt es natürlich dementsprechend noch ganz viele dazu. Aber könnt ihr euch noch an letztes Jahr erinnern? An das erste Bierquiz? Ich kann mich dran erinnern. Ich saß nebenan und habe das Quiz halt tatsächlich nachgeguckt und hörte auf einmal den ganzen Saal Happy Birthday singen und habe nur gedacht, oh Gott, habe ich irgendwas vergessen? Nein, liebe Pete hat was vergessen. Und zwar hat er den Geburtstag seiner Mama vergessen. Und dieses Mal erinnere ich ihn dran. Also Pete, deine Mama hat heute Geburtstag. Denk da diesmal dran. Ne? Okay, in dem Sinne, habt einen wunderschönen Freitag und eine wunderschöne Woche. Und wir sehen uns. Bis dahin, eure Dani. Ciao.
Da sind wir wieder mit dem Pete, mit der Anja und mit dem Jörg. Wir hatten gesagt, eingetragener Verein, genau. Ehrenamt.
Genau.
Heißt, ihr lebt von Spenden?
Auch, genau. Also das ist so, dass die Hospizvereine gefördert werden von den Krankenkassen.
Tatsächlich?
Abhängig von der Anzahl der Begleitungen, wobei das dann egal ist, ob eine Begleitung eine Minute dauert, 5 Minuten oder 5 Jahre.
Okay.
Also wir kriegen pro Begleitung eine Förderung. Und pro ehrenamtlichem Sterbebegleiter. Und das ist dann quasi unser Deckel, mit dem wir umgehen müssen, wovon wir uns dann quasi ein Jahr lang mehr oder weniger finanzieren.
Also das ist jetzt wirklich mal ein bisschen makaber Ausdruck, Fallpauschale. Da kommt jemand, der stirbt und dann sagt die Krankenkasse, gibt den Betrag X, ob der jetzt noch ein halbes Jahr lebt.
Ganz genau, ganz genau. Ja, wobei das auch, also es ist halt, ich sag mal, so eine, wie soll ich das nennen, so eine Mischkalkulation sozusagen.
Ja, in dem Zusammenhang fällt mir dann auch ein bisschen schwer, aber
ich meine, wenn du den Hilfsarzt da hast, hast du ein Problem. Rechnet sich nicht.
Ja, die hatte ja die.
Ja, wir haben halt auch Begleitungen, die dauern 5 Jahre. Ne? Dann
jetzt sagtest du, ergibt ein Budget, einen Deckel, wie auch immer, reicht das?
Nein, es ist eben auch so, dass, wie gesagt, die Sterbebegleitung wird gefördert, die Trauerarbeit überhaupt nicht. Und die Trauerarbeit nimmt einen immer größeren Raum ein, also jetzt nicht nur bei unserem Hospizverein, sondern bei allen Hospizvereinen, die wir so kennen. Und das hat im Grunde bei uns so ein bisschen in Corona angefangen, dass das immer mehr geworden ist. Also wir haben früher das Trauercafé gehabt,
ja.
Das war dann alle 14 Tage und dann gab es noch jemanden, der mal Einzelbegleitungen gemacht hat. Und in Corona durfte man keinen Kaffee machen und dann haben die Leute bei uns angerufen und haben gesagt, ja, gerade da war der Bedarf natürlich unheimlich groß, jemanden zu haben, mit dem man reden kann. Und dann haben wir mit Trauerspaziergängen angefangen, bis dann die ersten Ehrenamtlichen kamen und sagten, ja, die wollen jetzt ja nicht nur einmal spazieren gehen, sondern die haben mich gefragt, ob ich ein ganzes Jahr mit denen gehen kann, so quasi dieses erste Jahr mit denen unterwegs sein kann, um die da zu unterstützen. Und so kamen bei uns die Einzelbegleitungen zustande. Und dann haben wir eben auch Trauergruppen. Wir sind mittlerweile auf dem Parkfriedhof, auf der Trauerbank regelmäßig. Ja, und haben Einzelbegleitung bei Kindern.
Oder? Bitte? Ist sie da an der Totenhalle, diese Trauerbank? Oder?
Nee, tatsächlich ist sie da ein bisschen schwerer zu finden. Also man muss quasi an der Trauerhalle rechts hoch. Also wenn man vor der Trauer...
ein Rätsel lösen, um dahin
zu kommen. Genau, tatsächlich war das im ersten Jahr ganz schwierig. Da stehen Plakate. Wir sind damals angefragt worden von der Stadt, ob wir uns das vorstellen können, das zu machen. Und die Ehrenamtlichen waren sehr, sehr begeistert.
Okay.
Und dann haben die halt da ein paar Schilder aufgestellt. Und ich habe die so ein bisschen abstrahiert. Deswegen ist dieser Pavillon jetzt nicht so Pavillon zu erkennen, sondern der sieht aus, als hätte der ein Glasdach.
Ja, das und, weiß ich.
Dann weiß ich auch, oder? Das war häufiger mit dem Fahrrad da unterwegs. Also
ja, genau, den Weg hoch.
Man kann Schrittgeschwindigkeit auf dem Friedhof fahren. Ja, ich raste da nicht durch. Ich gehe ja auch auf dem Grund dahin. Aber wie stelle ich mir das vor? Also ihr sagt jetzt Freitagsnachmittag, 15 Uhr, Trauerbank.
Dienstagnachmittag von 15 Uhr.
Das können wir ja ruhig sagen, wenn jemand...
Genau, Dienstagnachmittag von 15 bis 16 Uhr, von März bis November sitzt da eine ehrenamtliche Trauerbegleiterin. Also im Moment haben wir Trauerbegleiterinnen.
Ja.
Und die sitzt dann da und dann kann man da hingehen,
wenn man möchte,
und sich mit denen unterhalten. Und das ist halt wirklich so ein ganz niederschwelliges Angebot.
Das ist ja total schön, ne? Ist das dann eine Gruppe?
Das ist ganz unterschiedlich. Also in dem ersten Jahr hatten wir vorher viel Werbung, dadurch, dass das eben auch eine Initiative der Stadt war, hatten wir viel Werbung auch über die WAZ.
Ja.
Und da sind dann teilweise auch mehrere Menschen gleichzeitig da gewesen. Jetzt im letzten Jahr waren es häufig Einzelpersonen oder mal vielleicht, ne, es ist dann, ich habe auch da selber mal gesessen, dann saß da eine junge Familie. da war der Vater irgendwie gerade verstorben. Die haben sich dann dazugesetzt und sich mit mir unterhalten. Und
ja, das ist total, ja, das ist super. Ja, gerade weil wenn du ja dann vom Friedhof weggehst, hast du ja auch irgendwie so ein Gefühl von so einer Leere. Und wenn man dann weiß, ich kann da nochmal irgendwo hingehen, dann
sitzt hier. Bitte? Kanntest du diese Bank?
Ich habe davon gehört tatsächlich. Ich weiß auch, wo es ist, aber ich habe das nie so bewusst wahrgenommen, dass man da jetzt im Grunde hingehen kann.
Also ganz ehrlich, wenn ich immer alles, was wir hier in dem ganzen Podcast besprechen, das berührt mich ja auch wirklich immer alles. Und dann möchte ich immer alles irgendwie mal sehen, mal erleben. Und da, also ab März fangt ihr wieder an mit der Trauer. Genau. Und was ist jetzt zum Beispiel, wenn das einer nicht weiß und da einfach jemand sitzt? Also da sitzt, setzt sich jetzt jemand hin und da kommt jemand, kommt man da auch auf dieser Bank primär immer schneller ins Gespräch, weil das schon so bekannt ist, auch wenn es nicht Dienstag ist.
Bestimmt.
Da müsste ich tatsächlich unsere ehrenamtlichen Trauerbegleiterinnen fragen, die da sitzen, weil manche Menschen setzen sich vielleicht bewusst dahin, weil schon jemand da sitzt. Aber für manche Menschen ist das vielleicht auch dann, wenn die nicht genau wissen, warum derjenige da sitzt, eher vielleicht so eine Hürde, sich dann dazuzusetzen. Ich meine, jetzt sind das ist dieser Pavillon, da stehen, glaube ich, 3 oder 4 Bänke, so im Halbkreis. So dass man da auch nicht so direkt irgendwie aufeinander hockt, wenn man sich dazusetzt.
Weißt du, was mein Problem in der heutigen Gesellschaft ist einfach, dass jeder von uns so eine Barriere im Kopf hat und sich schwer damit tut, sich einfach mal irgendwo hinzusetzen. Und dann sitzt man da halt und jemand sitzt einem vielleicht gegenüber neben einem und man kriegt einfach den Mund nie auf. Wenigstens mal Hallo sagen und im schlimmsten Fall wird halt ein schönes Gespräch daraus.
Ich mache immer so für mich persönlich so Dinge. Einfach, wenn ich irgendwo in den Fahrstuhl steige, sage ich guten Morgen.
Ja, natürlich.
90% zuckt.
Ja, weil ich denke, du willst die angreifen.
Ja, also. Und dann zieht sich natürlich durch. Wobei ich glaube, so auf dem Friedhof so zu beobachten auch, ich glaube schon, dass Menschen, die Gräber beieinander haben und regelmäßig dahin gehen, dass die auch so Kontakt haben. Ja, also losgelöst jetzt von der Gruppe. Umso besser, wenn es unterstützt wird.
Ja, aber das höre ich tatsächlich auch, ne, wenn Menschen irgendwie Gräber nebeneinander versorgen, pflegen, dass die dann auch ins Gespräch kommen, entstehen auch Freundschaften.
Ja. Okay.
Und so ist es jetzt in diesem Pavillon eben so, da sitzt dann, wie gesagt, eben eine ehrenamtliche Trauerbegleiterin und wenn sich da jemand zusetzt oder wenn jemand in die Nähe kommt und guckt die ganz bewusst an, dann werden die natürlich auch schon mal angesprochen. Ja. Also dann sagen die natürlich von sich aus auch schon mal guten Tag oder wie gesagt, gerade wenn sich da jemand hinsetzt.
Hallo.
Also die werden jetzt nicht überfallartig da zugetextet oder wie soll ich das sagen, sondern da wird dann schon ein bisschen abgewartet. Kommt irgendwas von denen? Wollen die überhaupt reden? Also es muss keiner.
Mhm.
Ne? Es ist immer nur ein offenes Angebot. Wer da nicht reden möchte, darf sich da auch einfach hinsetzen.
Klar. Ich würde nochmal so einen Schritt zurück machen wollen in die Sterbebegleitung. Das finde ich wirklich sehr interessant. So, wenn ich Fall sagt man ja nicht, wenn ich jemanden begleite, der wird mir zugewiesen, dann geht der ja hin und sagt, wir unterhalten uns wie auch immer. Wie hoch ist der Aufwand dann für den Sterbebegleiter? Kann man das sagen, dass man sagt, ich komme jetzt zweimal die Woche zu dir, guck nach dir oder tausche mein Handynummern aus, mir geht's nicht gut, komm vorbei? Oder?
Es ist wirklich total unterschiedlich. Also das hängt natürlich in erster Linie davon ab, wie geht's demjenigen, in welcher familiären Situation ist derjenige, ist der in der Senioreneinrichtung, ist der zu Hause. Da spricht man letztlich mit demjenigen ab, wenn es irgendwie möglich ist, spricht es mit den Angehörigen ab oder mit den Mitarbeitenden in den Senioreneinrichtungen und dann kriegen die ja selber auch ein Gefühl dafür. Also ich sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel ins Krankenhaus gerufen werde, weil sich da jemand akut im Sterbeprozess befindet, ist das für die kurze Zeit, die man da ist, ein anderer zeitlicher Aufwand, als wenn ich jemanden habe, wo ich davon ausgehe, ich gehe da jetzt vielleicht ein Jahr lang hin. Ne, da gehe ich vielleicht am Anfang nur einmal die Woche, dass man sich kennenlernt und dann wird einfach geguckt, wie groß ist der Bedarf. Oder wir haben zum Beispiel auch eine Begleitung, da geht eine Ehrenamtliche jeden Freitagnachmittag hin. Sie weiß immer, ich glaube 2,5 Stunden oder so, weil die Ehefrau da einen Termin hat, der auch ganz, ganz wichtig ist. Und dann ist die Ehrenamtliche halt bei diesem Herrn und unterhält sich da 2,5 Stunden mit ihm.
Okay, also das heißt, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, im Krankenhaus, also irgendwann geht ja der Sterbeprozess los. Da habe ich mal so ein kleines Büchlein gelesen im Hospiz, glaube ich. Dann zeichnet sich ab, innerhalb der nächsten 24 Stunden fängt der Sterbeprozess an. Das heißt, da geht ihr auch dann wirklich hin, ohne vorher Kontakt zu denen gehabt? Also dass da wirklich jemand anderes sagt, ich habe jetzt hier jemanden, der ist im Sterbeprozess und dann kommt ihr erst?
Das ist schon so vorgekommen. Ne? Okay. Wie gesagt, das kommt immer darauf an, wann wir dazu gerufen werden. Okay. Und im Krankenhaus kommt es eben auch immer wieder vor, dass die Patienten dann vielleicht sehr, sehr unruhig sind, dass keine Angehörigen da sind. Ja, genau. Also zuletzt haben wir das gehabt bei einem Herrn. Da bin ich dann wirklich, sag mal, dienstags nachmittags um 17 Uhr angerufen worden. Wir haben hier jemanden, der Zustand hat sich extrem verschlechtert. Mhm. Der ist sehr, sehr unruhig. Habt ihr Zeit? Kann da jemand kommen? Und da war es nicht möglich, mit dem vorher zu sprechen und zu fragen.
Das ist schon hart.
Und dann habe ich telefoniert und telefoniert, bis ich dann eine Ehrenamtliche gefunden habe. Ich habe aber gesagt, ich fahre schon mal hin. Und dann bin ich auch bei dem Mann halt geblieben, habe mich da hingesetzt, habe dann auch gesagt, wer ich bin und dass ich ihn ja jetzt so gar nicht kenne, dass ich mich einfach mal dazusetzen würde. Und habe dann so versucht, irgendwie ihm auch so meine Hand anzubieten. Und habe dann irgendwann angefangen, habe auch gesagt, ich weiß nicht, ob sie religiös sind oder nicht, aber ich bete jetzt einfach mal das Vaterunser. Und dann war ich durch damit und dann nimmt er seine gefalteten Hände, streckt die gen Himmel, was für mich dann so das Zeichen war, okay, das war jetzt der richtige Weg, wir machen an der Stelle weiter.
Und dann Lecco mio, aber es ist, okay, jetzt komme ich mal zu dem Punkt, ihr werdet dann da gerufen, hier ist jemand, der ist unruhig und du kommst dann dahin, setzt Himmel und Hölle in Bewegung, um da jemanden hinzukriegen, dann kommst du dahin. Und dann sitzt da so ein alter Knattersack, der sagt, schönen Dank, da hat der Maurer das Loch in der Wand gelassen, ich habe keinen Bock auf sie.
Ja, dann...
Gehst du sofort wieder oder bleibst du erst noch kurz da?
Ja, ich sag mal, so in der Art haben wir das noch nie gehabt. Okay. Also ich sag mal, in dem Fall, in dem Krankenhaus war es ja jetzt so, dass er jetzt gar nicht mehr klar äußern konnte, ob er das wollte oder nicht. Das ist ja nochmal eine andere Situation, aber mir fällt da immer eine Begleitung ein in einer Senioreneinrichtung. Da sind wir auch gerufen worden, weil das Pflegepersonal dachte, das tut dem Herrn gut. Und die haben auch wohl mit ihm gesprochen. Und der hat dann gesagt, ja, okay, wenn sein muss. Dann weiß ich noch, die Christiane war gerade erst bei uns und dann ist sie mitgefahren, weil sie einfach auch mal so diesen Erstkontakt, Erstbesuch und so. Und ich saß bei dem Herrn am Bett, Christiane saß so neben mir. Und dann habe ich mich mit ihm unterhalten und habe schon gemerkt, ja, so ganz begeistert ist er jetzt nicht. Und dann haben wir uns aber eine Weile unterhalten und dann habe ich auch gesagt, weil das Pflegepersonal hat, sagte, ja, wenn die da drin sind, der lässt die nie wieder raus, ne, der hat so hohen Redebedarf. Mhm. Und dann habe ich halt zu ihm gesagt, ob das denn okay wäre, wenn nochmal jemand käme, wenn er das gar nicht wollte, könnte er das sagen, dann wäre das auch in Ordnung, dann kommt er eben auch nicht mehr wieder. Mhm. Und wir haben halt so eine... nennen die immer Allzweckwaffe, einen Ehrenamtlichen bei uns. Den habe ich dann angerufen und der ist dann auch anschließend dahin. Aber dazwischen war es noch so, dass das Pflegepersonal, also eine Schwester rief dann bei uns an und sagte, es ist mir jetzt so unangenehm. Aber ich war vorhin noch mal bei dem Herrn sowieso. Also der hat gesagt, ist ja okay, wenn jemand kommt, aber auf keinen Fall die zwei Frauen von heute Morgen.
Ja, aber so ehrlich.
Naja.
Ja, wie gesagt, können wir mitleben.
Ja, ist jetzt, natürlich.
Ist jetzt kein Ding. Aber es ist dann, ich sag mal, wenn das Ehrenamtlichen so passiert, ist das halt schon ein bisschen unangenehm. Ja, also wenn die dann noch nicht so gesetzt sind und noch nicht so lange dabei, ja, kann das dann eben schon mal passieren, dass sie das dann auch so ein bisschen persönlich nehmen, auch wenn das meistens gar nicht so gemeint ist. Aber jemand sieht den Bedarf, ruft uns an, aber eigentlich will derjenige das überhaupt nicht. Das passiert schon mal.
Ja, okay.
Ich habe gesehen bei euch auf der Homepage, losgelöst von Religion, Nationalität und so weiter, habt ihr da auch eine Durchmischung tatsächlich? Also ich sag mal, wir haben jetzt gerade gesagt, katholisch, Vater unser beten, evangelisch, Muslime, nehmen die das auch in Anspruch?
Also ganz einfach davon, wenig. Ganz
von der Haltung, weil auch vom Umgang mit dem Tod wahrscheinlich dann auch.
Ja, woran das liegt, ist uns auch nicht so ganz klar. Häufig sind die ja auch noch in so einem familiären Zusammenhalt, dass die vielleicht dann von außen noch nicht jemanden wollen. Vielleicht können sich das auch nicht so richtig vorstellen. Mhm. Also es gab auch mal so ein Projekt, das man auch versucht hat, Ehrenamtliche mit Migrationshintergrund in die Sterbebegleitung zu holen. Mit dem Ergebnis, dass das dann überwiegend, glaube ich, Polen und so waren, aber ne, okay. Die dann ja auch oft
katholisch
sind. Genau. Das ist tatsächlich ja bei uns bisher erst ganz, ganz selten vorgekommen.
Okay. Also. Gut.
Spielt aber letztlich also für uns keine Rolle. Ne? Für uns ist das
Interesse halber, wie weit das angenommen wird.
Okay, dann haben wir jetzt Folgendes. Ihr finanziert euch über diese Pauschalen und natürlich mit Spenden. Das heißt, wir können da wahrscheinlich auch mal wieder was machen. Dieses
Gerne.
Jahr machen wir auf jeden Fall. Es geht euch darum, dass ihr ein bisschen bekannter werdet hier in Bottrop. Dabei können wir natürlich auch helfen und vielleicht einfach mal ein bisschen die Leute zu erreichen. Ich meine, man muss ja irgendwie diese Berührungsangst nehmen. Machen wir uns mal Gedanken drüber. Social Media ist natürlich auch immer so ein Ding. Muss man halt gucken, ob das da in dem Fall für euch sinnvoll ist. Mal eine Veranstaltung, wie auch immer. Und ihr braucht gerade Unterstützung.
Ganz genau. Wir sind gerade auf der Suche nach einer Koordinationsfachkraft, die uns unterstützt mit 19,5 Stunden in der Woche. Mhm. Die Schwierigkeit da ist halt, es gibt eben nicht das Berufsbild Koordinationsfachkraft im ambulanten Hospizdienst. Also der Name allein ist ja schon so kompliziert, dass es das irgendwie nicht gibt. Sondern es muss eben jemand sein, der entweder einen Pflegeberuf hat oder soziale Arbeit studiert, der bestenfalls eine Palliativ-Care-Ausbildung hat. Dann braucht man aber eine Weiterbildung in Führungskompetenz und Koordination.
Also schon die eierlegende Wollmilchsau.
Ja, genau. Wobei diese beiden letzten, also Palliativ Care ist wirklich Voraussetzung, weil die Stelle wird sonst eben nicht gefördert. Das ist das Problem. Das hängt dann wieder mit der Förderung zusammen, dass eben nur Koordinationsfachkräfte, die eben diese Weiterbildung haben, gefördert werden. Wobei man eben für Führungskompetenz und dieses Koordinatorenseminar ein halbes Jahr Zeit hat, was auch sehr, sehr sportlich ist. Mhm. Aber wie gesagt, diese Palliativ Care Ausbildung wäre schon Voraussetzung.
Wie lange ist die? Die muss man auch selbst bezahlen wahrscheinlich dann.
Ja, kommt eben drauf an. Ne? Also ich habe das damals, weil ich das eben unbedingt wollte, ich habe das damals eben auf eigene Kappe gemacht. Viele ambulante Pflegedienste bilden mittlerweile ihre Leute aus. In Senioreneinrichtungen gibt es viele Palliativ-Care-Fachkräfte, wobei wir natürlich auch nicht unsere eigenen Kooperationspartner angraben wollen. Ne?
Klar, ja.
Also ich hänge jetzt keine Stellenausschreibung ins stationäre Hospiz oder in die Senioreneinrichtung in Bottrop.
Ja, okay.
Aber wird gesucht.
Genau.
Habe ich schon, kriege ich nicht mehr zusammen. Fachkoordinatorin für ambulante
Koordinationsfachkraft.
Für.
Genau. Genau. Und die Stelle ist halt ausgeschrieben zu sofort.
Also wer Interesse hat, wer sich berufen fühlt oder wer jetzt denkt, ich habe da jemanden im Freundes- oder Bekanntenkreis, gerne an uns wenden oder direkt an euch.
Ganz genau.
Gut.
Gut.
Dann würde ich vorschlagen, switchen wir jetzt mal zu, wie viel Bottrop bist du mit einer Frau, die nur durch Bottrop fährt, um nach Essen zu kommen, aber jetzt ja hier arbeitet. Jörg hat vorbereitet und wir starten einfach mal mit unserem Quiz.
Der Podcast präsentiert, wie viel Bottrop bist du?
Genau, wie viel Bottrop bist du? Eine Reise durch die Stadt. Also einfach querbeet.
Okay.
Wir fangen einfach mal an und ihr beide spielt gegen mich oder wie machen wir?
Ja, du stellst eine Frage und sie kann mich als Joker einfach nehmen.
Aber bei jeder Frage.
du hast ja letzte Woche abgeliefert, ne?
Ja, bei
Lehrer. Haben wir gleich drüber gesprochen, beim Lehrersprechtag, ne?
Ja, da.
Nicht schlecht, Respekt.
Das war nicht schlecht. Ja, gut. Ganz kurz, unsere erste Spende jetzt im Januar, weil wir mit Ambitioniert e.V. Wörter machen, geht an Promovere.
Oh, schön.
Promovere e.V., wenn die Seele verrückt spielt und der Kopf nicht mehr kann. Menschen mit psychischen Erkrankungen finden da Gesprächspartner, die werden da unterstützt. Sehr und da geht unsere Januarspende hin.
Die bauen auch neu im Stadtspiegelhaus da unten, glaube ich, ne?
Genau. Ja. Und jetzt im Moment sind sie hier noch auf der Gerichtsstraße. 4, glaube ich.
Ja.
Dann leg mal los, Jörg, mit deinen einfachen Fragen.
Ist wirklich sehr einfach.
Ja gut, dann brauchst du meine Hilfe nicht.
In welchem Stadtteil ist die Fuchsstraße? Wartenbrock? Eigen? Kirchhellen? Oder Boy?
Oh, 4 Auswahlmöglichkeiten. Aber die Fuchsstraße ist selbstverständlich eine Nebenstraße vor einer Tannenstraße. So eine und ist im Eigen.
Tannenstraße, Südostraße.
Ja. Ist im Eigen, hast du recht.
Ja, Anja. Danke. Klasse.
Ja, Nebenstraße der Tannenstraße, dann, ne?
Wie viele Shell-Tankstellen gibt es in Bottrop?
Ach, okay, dann.
Eine.
Einloggen oder Joker fragen?
Also ich bin, glaube ich, bei Shell-Tankstellen. Könnte heute den Kirchhellen, ist ja total... Weiß nicht, ob da hinten noch eine ist. Wie viel hast du denn zur Auswahl? 1, 2, 3 oder 4 oder was? Ja, dann musst du jetzt ran.
Ich rate jetzt tatsächlich eine.
2.
Okay,
knapp. Die Kichel nur eine oder?
Essener Straße.
Und?
Die kenne ich.
Hab ich vergessen. 2 haben wir. fällt mir gleich wieder ein. Ja, ich bin
Ü50. Weh, es gibt nicht 2, mein Freund.
Es gibt 2, mein Freund. Und Romy nicht. Finger runter.
Spitzengegenstand weg.
Wie viele Schüler hat die Janus-Korczak-Gesamtschule in Bottrop im Schuljahr 2024-2025? Das ist eine Schätzfrage. 870, 743, 645 oder 532?
Mein Gott.
870.
Würde auch sagen, Einloggen oder Joker?
Einloggen.
Ich würde sagen, die ist relativ groß, aber ich würde sagen B.
Ja, das ist auch falsch. 645. 600. Ich hätte gedacht viel mehr.
Hätte ich auch gedacht. Ja. Also wie gesagt, ich kenne Gesamtschulen,
die hauen jetzt alle schon ab, weil locker über 1000. Sekundarschule.
Weil halt relativ viele abhauen wegen der Sekundarschule.
Vielleicht. Die katholische Kirche in Bottrop ist organisiert in der Propstei St. Cyriakus und der Pfarrei St. Josef, die zusammen die katholische Stadtkirche Bottrop bilden. Wie viele Mitglieder haben die?
Mein Gott, Jörg, wie viele Mitglieder haben die?
Ja, das solltest du wissen.
Als was?
Als Mitglied.
Ambitionierter Engel.
Ja.
Ich bin aus der Kirche
ausgetreten. 14.000, 15.000, 16.000 oder 17.000. Katholische Kirche in Bottrop. 118.000 Einwohner.
15.
Ich sage einfach 10%, 18.
14, 15, 16 oder 17?
17.
Wie gesagt, 18.
Nee, ich sage 17.
Dann nehmen wir den Joker.
Okay.
Ist richtig.
Ja?
17. Ja. War aber 2-2, ne?
Nein, wir haben, sie führt 3-0.
KWA-Stift Urbana im Stadtgarten.
Ja, 5 Sterne.
Das ist wahrscheinlich auch
ja, klar.
Anlauf. Kann ich einmal ganz kurz sagen, Urbana, die haben wir auch groß gemacht mit unserem Slogan Urbana, wir machen sie dreistellig. Muss man ein bisschen nachdenken, aber wir machen sie dreistellig, weil das so gut ist, dass man da über 100 Jahre alt wird, deswegen.
Okay.
Also, ja, okay. Okay. Müssen wir ja. Ändern? Zündet nicht.
Nee, zündet überhaupt nicht. Kannst du mal der nächsten Stadtrundfahrt weglassen. Seniorresidenz in Bottrop hat wie viel Zimmer? 95, 105, 112 oder 122?
112.
Ich hätte jetzt 105 gesagt. Nehme ich den Joker 112.
Warum?
Weil da die 12 noch an, die hatten nee,
100. Weil die Nähe zur Feuerwehr. Die haben gesagt, man, ja, dass die auch von da aus wissen, wir rufen 112 und 101.
Ach so, Zimmer. Kann man sich aber gut merken, gute Eselsbrücke.
Ja. Wie heißt der Hauptgeschäftsführer der Knappschaftklinik in Bottrop? Ist ja neu, also Marienhospital und Knappschaft zusammen. Pete, das ist für dich eine Jokerfrage, weil das weißt du, da haben wir uns letztens noch mit gesprochen. Stefan Grafe, Stefan Gräfe, Hubert Graben oder Dietmar Schäfer? Weißt du doch, haben wir doch beim Wunschzauberermarkt.
Der erste.
Bitte?
Der erste Name.
Wer ist denn der erste Name?
Grafe.
Sicher?
Ja.
Stefan Grafe ist richtig.
Stefan Grafe.
Soll ich dir den Schweiß abwischen? Und eine historische Frage habe ich auch.
Ja,
dann sind wir auch schon durch. Du hast ja schon gewonnen.
Ja.
Du hast mich hier abgezockt bis zum Gehen. Bottrops alter Hauptbahnhof, das sogenannte Knusperhäuschen, wurde belächelt, aber auch geliebt. Wann verschwand das Fachwerkhaus mit der Kneipe? 1990, 93, 95 oder 97? Also dieser alte Bottroper Hauptbahnhof, der war ja wirklich wunderschön.
Da ist sie nur vorbeigefahren.
Ja, aber ist ja von Essen nach Bottrop, deswegen passt ja die Frage.
97.
95.
95.
Letztes Jahr 30 Jahre. Und damit.
War das, wie viel Bottrop bist du? Du hast das vorbereitet in der Mittagspause, ne?
Danach? Nach Feierabend.
Du hast dir richtig viele Gedanken gemacht.
Ich finde schon.
Ja, sind gute Fakten auf jeden Fall.
Finde ich auch.
Man soll schwere Fragen.
Aber ganz ehrlich.
Ja, aber jetzt, bitte.
Ganz ehrlich, war für jemanden, der nicht aus Bottrop kommt, nicht zu beantworten, weil die für mich schon fast nicht zu beantworten waren. Wie soll ich denn wissen, wie viele Schüler auf dem Jonas Kotschak Gesamtschule
sind? Da macht man sich schlau.
Ja.
Wie viele sind denn auf dem Albers?
Boah, über 1000 auf jeden Fall.
Ja, also da wusstest du es. Und Heine?
Auch über 1000.
874.
Ja, nee.
Ja, doch.
Guck nach.
Ja, guck ich gleich sicheres nach. Auftreten bei absoluter Ahnungslosigkeit.
Das können wir in Perfektion.
Okay, dann machen wir jetzt einfach mal so zum Abschluss. Ihr habt viel mit den Menschen, mit den Angehörigen, mit den Leuten zu tun. Da entstehen Bekanntschaften, da entstehen auch manchmal Freundschaften. Auch über eine Trauerbegleitung auch hinaus. Ihr habt 70 Ehrenamtler. Ihr seid so breit aufgestellt. Was ist das, was dir diesen Beruf so schön macht? Was ist das, was dich dazu bringt, das jeden Tag aufs Neue zu machen? Und auch deine Ehrenamtler, wahrscheinlich alle aus dem gleichen Grund, aber welcher ist das?
Das ist einfach der Umgang mit den Menschen. Also diese Dankbarkeit, dass man merkt, dass man was bewirken kann, ja, dass man die Menschen unterstützen kann. Aber bei uns eben auch ja zusätzlich dann natürlich der Umgang mit den Ehrenamtlichen.
Hm.
Dieser wertschätzende Umgang, den wir miteinander haben, dieser fröhliche, freundliche Umgang, den wir miteinander haben, das ist einfach das, was mich jeden Tag gerne zur Arbeit gehen lässt.
Bestimmte Jobs, da ich immer, ist Beruf und Berufung zugleich. Das geht, glaube ich, in die gleiche Richtung, oder?
Ja, ich bin auch unendlich dankbar, dass ich damals diesen Weg eingeschlagen habe, der sich vor mir aufgetan hat sozusagen. Weil als ich diesen Kurs gemacht habe, Sterbebegleitung, hatte ich ja überhaupt noch nicht im Kopf, dass ich irgendwann auch mal als Koordinatorin arbeiten werde. Und ich habe diesen Kurs in Essen gemacht und bin tatsächlich auch selber noch ehrenamtlich in Essen. Und das war damals das Schöne, dass ich eben in Bottrop das als Beruf machen konnte und trotzdem eben die Chance habe, in Essen auch noch ja am Bett zu sitzen sozusagen oder ne die Menschen eben dann auch noch zu begleiten. Und das, ja, ich möchte nichts anderes mehr machen.
Eine letzte Frage von mir, die mich noch interessiert. Aus der Sterbebegleitung raus oder aus der Trauerbegleitung raus, sind da Menschen gewesen, die gesagt haben, die haben mir jetzt hier so geholfen oder war so eine tolle Sache, ich mache das auch?
Ja, ihr wisst, also wir haben Ehrenamtliche, da haben wir zum Beispiel die Eltern oder den Ehepartner begleitet, die da einfach auch gemerkt haben, wie wichtig das war und die dann eben auch selber vielleicht gemerkt haben, auch in der eigenen Begleitung desjenigen, dass sie das können.
Cool.
Dass das eben was ist, was die, ja, was sie berührt und wo sie, was sie gerne auch weiter, also wir hören ganz häufig, dass die Menschen dann auch sagen, wir möchten gerne auch was weitergeben.
Also alles Klasse. In allem eine tolle Sache, die ihr da macht. Hätte verdient, dass mehr Leute das wissen, auch mehr Fall, Leute ja. das in Anspruch nehmen können. Hatten wir diesen Monat schon mal, da war es nur der Pflegegrad 1, wo viele nicht wissen, dass er da ist. Hier haben wir die Sterbe- und Trauerbegleitung, wo viele nicht wissen oder vielleicht auch gar nicht wollen. Ja. Also man sollte mit den Menschen wirklich offen kommunizieren. Ihr versucht das immer auf dem Markt, in eurem Pavillon. Wir versuchen da natürlich gerne ein bisschen zur Unterstützung, vielleicht zu unterstützen, vielleicht auch mit dieser Folge heute. Und weil es heute so schön war, also machen wir ein Lied auf unsere Playlist von jedem von uns. Anja, du darfst dir ein Lied überlegen, was dir vielleicht irgendwas bedeutet oder was Schönes. Wir machen das zuerst, dann hast du noch ein bisschen Zeit zu überlegen. Jörg.
Hau raus. Achso.
Soll ich?
Ja,
Ladies first. Ich nehme, Alter vor Schönheit, ne? Ich nehme von Retro Culture Calling. Mhm. Müsst ihr euch mal anhören.
Hör ich mir mal an.
Sehr schönes.
Ich nehme von Finch Sorry.
Du musst dich bei mir mal wieder entschuldigen.
Sorry. Okay. Aber ich bin ja nicht Finch.
Stimmt.
Ich weiß jetzt nicht, von wem es ist, aber In the Arms of an Angel. Ist auch ein sehr trauriges Lied, was auch häufig bei Beerdigungen gespielt wird, aber was ich einfach total schön finde.
Das packen wir drauf. Finden wir auf jeden Fall. Zum Ende kommen wir nochmal zu ein paar banalen Themen, aber nach diesem Thema mit dir wirkt alles irgendwie banal. Aber auch so ein Thema, was Bottrop irgendwie begleitet. Der Rathausplatz muss neu gemacht werden. Weil zum Winter und auch wegen des Weihnachtsmarktes war das nicht möglich. Das Pflaster war nicht richtig verlegt.
Hör auf.
Die Baustelle ist schon wieder aktiv. Und da werden jetzt auch noch Leerrohre für Glasfaser gelegt. Also der Rathausplatz wird jetzt gerade wieder neu umgebaut.
Das ist dann auch der Grund, warum der Wochenmarkt während der Karnevalskirmes nicht auf dem Rathausplatz ist, weil das will sich auch anbieten, ne?
Vielleicht ist das so.
Okay. Ja, interessant.
Dann haben wir am nächsten Mittwoch unser Bierquiz. Kommt mit euren Teams vorbei und hiermit geht offiziell eine Einladung natürlich an dich und dein Team raus. Vielleicht findest du ein paar Ehrenamtler, die Lust haben, mitzukommen. Am Mittwoch in der alten Börse geht's los um 19 Uhr, 18 Uhr ist Einlass, gibt Bottropper Bier, Currywurst und ein cooles Quiz. Doch, gibt Currywurst.
Gibt Currywurst?
Mhm.
Danke für die Kommunikation. War ja das zweite Mal erst.
Frag den Däumel.
Mach ich gleich.
Anja, war sehr, sehr, sehr schön, dass du da warst. Möchtest du noch irgendjemanden grüßen? Möchtest du noch irgendwas sagen oder bist du durch mit dem Thema jetzt?
Nein, einfach nur danke, dass ich hier sein durfte. Weil, wie gesagt, es ist unglaublich wichtig, dass wir bekannter werden. Ja, war schön mit euch, hat Spaß gemacht.
Danke.
Können wir so wiedergeben.
Und versprochen, wir sehen uns dieses Jahr definitiv noch einmal zu einer Spendenübergabe wieder.
Ja.
Das machen wir auf jeden Fall.
Ich probiere dabei anzurichten, dass ich auch da mal
das dabei wäre schön, könnte, Jörg. Ja. Hast du noch was, Jörg?
Ich würde einfach Grüße rausschicken an das Prinzenpaar.
Ja.
Wer geht da jetzt bald los mit dem Karneval? Die sind ja alle schon ganz heiß und die ersten Auftritte. Ich bin ja nicht so der Karnevalist, aber habt Spaß auf den Straßen.
Genau.
Ja.
Zum Ende werde ich jetzt noch mal ein bisschen emotional.
Oh.
Einschlafen dürfen, wenn man müde ist, ist eine Last fallen lassen dürfen, die man lange getragen hat. Das ist eine köstliche und wunderbare Sache. Das ist dann das Ende dieser Folge. Und das war Bierchen Mitte der Podcast, Folge 253 mit der Anja.
Mit dem Piet.
Und dem Jörg. Vielen Dank,
schön war's.
Vielen Dank für das schöne Gespräch auf jeden Fall.
Danke.
Danke euch.
Bis dann. Tschüss.
Bis dahin.